Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wie ihr ja wisst, hat der Berliner Bürgermeister uns ja schon eine Auszeichnung gegeben für Benes Spermiogramm. Aber jetzt kann unser Podcast hier, Mom and Dad Jokes, auch einen Preis bekommen.
Ihr könnt nämlich für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Shownotes zu gehen und den Link anzuklicken.
Würden wir uns sehr drüber freuen und unter allen, die abstimmen, verlosen wir eine Probe von Benes. Na, ihr wisst schon. Wer ist die Sonne? Wer strahlt so schön?
Das ist ja völlig bescheuert.
Was ich noch zu vermelden habe, ist, dass ich meine, ich glaube, der wissenschaftlich richtig korrekte Begriff lautet Mumu, nicht mehr sehen kann. Ja, richtig krass. Das heißt, jetzt sind alle Weichen gestellt für dein Jahr Elternzeit, ne?
Ja, verrückt. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das...
Ich auch nicht, Bene.
Mom and Dad Jokes. Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne wären.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes, Folge 36 oder wie ich sage, Sex mit 30.
Wie, oder wie du wie sagst?
Sex mit 30.
Wow, Bene.
Herzlich willkommen.
Okay, herzlich willkommen. Ja. Geht er jetzt gar nicht groß drauf ein. Und da wir wissen, das wisst ihr noch nicht, doch ihr wisst es leider auch, weil ihr habt ja schon gesehen, wie lange diese Folge ist, wollte ich sagen. Wissen, dass es eine relativ lange oder eine, ja, mittellange, eher lange, in Richtung lange Folge ist.
Ich finde, also ich sage das ja immer anders und ich finde nämlich, es ist eine sehr kurzweilige Folge.
Findest du?
Ja.
Na gut. Es ist auf jeden Fall eine Folge und deswegen brauchen wir eigentlich gar nicht so viel hier vorne rumplempern. Alles, worum es geht, hört ihr in der Folge selber. Sagen wir, wo wir uns in der schwangerschaftsmäßig befinden oder überlassen wir das auch der Folge selbst?
Das überlassen wir der Folge. Wir lassen die so für sich stehen.
Ja gut, dann lassen wir sie für sich stehen und sagen nicht mehr, als dass nach einem kleinen Zaubergeräusch wir mit euch zusammen zurückreisen zum 4. Februar. 2024.
Hallo Ariana.
Hallo Bene.
Na?
Schade, dass, obwohl, nee, wir filmen ja. Vielleicht ja, weiß ich nicht, ob es das jetzt in die Öffentlichkeit, in den Äther schafft, dieser Ausschnitt. Aber Bene hat gerade mit seinen Armen noch eine Choreografie.
Ich habe eine Sonne gemacht. Ich hab dich quasi begrüßt wie eine morgendliche Sonne, denn heute ist Sonntag und das passt doch, dachte ich mir.
Das erinnert mich an so Kindergartenlieder, wo man dann singt, warte mal, jetzt weiß ich natürlich nichts, jetzt muss ich mir was ausdenken, aber sowas wie, wer ist die Sonne, wer strahlt so schön? Und dann also machen die Kinder sowas wie, ich bin die Sonne, ich strahle schön. Und dann machen die mit den Händen so Strahlen, muss man mit dem rechten Arm krass aufpassen, dass es nicht zu einem rechten, also zu einem Nazi-Gruß mutiert. Und dann kommt, wer ist der Rasen, wer wächst so schön? Und dann sage ich wieder, ich bin der Rasen. Ich wachse schön. Und dann machen die mit den Händen so ein Gras nach.
Ja, sowas haben wir nie gemacht.
Was?
Sowas haben wir nie gemacht, glaube ich. Also ich erinnere mich nicht dran.
Das macht man auch immer.
Ich bin gerade,
ganz kurz mal, da du das nicht appreciatest, muss ich das mal kurz machen. Denk ich mir gerade ein super pädagogisch wertvolles Kind.
Ich wollte gerade fragen, hast du das gerade ausgedacht?
Ja, glaube ja.
Oh, nicht
dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, nee, Copyright Rolf Zukowski 1984 schon. Ich glaube, ich habe mir das ausgedacht.
Aber ist süß.
Kennst du das, dass man manchmal denkt, man denkt sich was aus und dann erzählt man jemandem was und dann gucken die einen an und sagen, das ist ein Original Adam Sandler Film, den du gerade erzählst.
Ja, habe ich das schon mal erzählt, dass ich mit meinen Theorien, dass ich da manchmal so Probleme kriege?
Mit deinen Turbinen?
Theorien. Dass ich, also aber ich glaube, du bist davon auch schon Opfer geworden. Freunde von mir auf jeden Fall, ein Freund im Speziellen, der hat da so ein Radar für und der kann es enttarnen, weil ich habe so, kennst du so Sachen, von denen du meinst, du hast die mal
Frauen,
gehört?
Kennst du?
So Sachen, von denen du meinst, die hast du mal gehört.
Ja, klar.
Und die ergeben total Sinn und das ist für dich so gegebenes Wissen. Und das trage ich gerne weiter. Und irgendwann, so nach 10 Jahren, wo ich das bestimmt schon 200 Mal erzählt habe, frage ich mich so, warte mal, ich glaube, ich google das jetzt mal.
Das ist diese Woche passiert, Benedikt.
Ja, ne?
Ja.
Was denn?
Meine Schwester war bei uns und ist an einen Tisch bei uns rangekommen. Und dann hat sie, glaube ich, Aua gesagt oder so. Dann hast du gesagt, sei froh, dass es kein Marmor war. Und dann hat sie gesagt, wieso? Und dann meintest du, Marmor ist der härteste Stein der Welt, der bricht nie. Ja. Und wir waren beide krass beeindruckt und dachten so, wow, dass du sowas weißt. Und dann habe ich auch gesagt, hä, und was ist, wenn da mal eine Platte runterfällt? Oder so meinst, hast du so uns beide ganz ernst angeguckt und gesagt, nein, Marmor ist der härteste Stein der Welt, der bricht nie, der bricht einfach nicht.
Ja, aber den Moment hatte ich für mich.
Und wenn man dagegen irgendwie was, irgendeine Marmorplatte kommt, tut man sich richtig weh.
Ja.
Ein paar Tage später schickt meine Schwester kommentarlos an dich und an mich eine Instagram-Story, wie einer, ich sag jetzt mal, einer Influencerin eine Platte runtergefallen ist und die ist in zwei Teile gebrochen und es war eine Marmorplatte und dann hast du es nochmal gegoogelt.
Ja genau, ich bin dann quasi dazu übergegangen, weil ich dachte, ah krass, dann haben die Fake-Marmor wahrscheinlich. Ich hab gegoogelt, ob Marmor leicht zerbrechlich ist und ja, der sehr edle Stein Marmor ist leider sehr leicht zerbrechlich.
Ja.
Ja
das, seit wann bist du mit diesem Fehlwissen durch die Welt gegangen?
Das kam spontan.
Ach so, ich dachte, du seit Jahrzehnten.
Nee, weil ich auch dachte, so Schneidebretter und so Zeugs ja auch manchmal Marmor, ne? Und so ganz teure Böden. Ich dachte, teuer ist unkaputtbar.
Mir fällt gerade was ein. Da hätte man doch viel früher drauf kommen können. Was bricht alles außer
Marmor,
unserer Liebe?
Ja, Marmor, Stein
und Eisen bricht. Aber unsere Liebe nicht.
Bricht Eisen?
Ja, offensichtlich.
Okay. Schwierig, ja. Ja, nee, aber ich habe sowas tatsächlich und manchmal habe ich so Theorie, also manchmal erkläre ich mir Sachen selbst
und manchmal anderen.
Naja, nee, aber so Sachen, die für mich, also für die ich eine Erklärung brauche, die puzzle ich mir dann selber zusammen und irgendwann verfestigt die sich so, dass ich denke, ja, das ist so. So ist
es. Ja, das merke ich.
Ja. Und ich habe einen Freund, den kennst du auch, und der hat da so einen Riecher für. Und sagt dann, das ist doch wieder eine Theorie von dir. Und ich sage, wie, also respektierst du mal, was ich hier sage, bitte? Entschuldigung, bitte, also das sage ich hier, das ist Wissen, das habe ich seit 20 Jahren. Ja, aber turns out, ja. Und ich habe viele so eine Sachen, wo ich dann jetzt langsam, ich habe Angst, die zu googeln. Weil ich finde, mir ist es schon oft passiert, dass ich dann dazu nichts finde.
Ich würde an deiner Stelle viel früher googeln, bevor du nämlich rumläufst und diese Theorien erzählst.
Nein. Es ist mir schon wichtig, dass die sich auch ein bisschen verbreiten. Irgendwann ist es ja, wie heißt es, Gewohnheitsrecht? Irgendwann ist es so, also allgemein so Schwarmintelligenz.
Oh, das hatte ich auf
Und dann habe ich einfach recht.
Das hatte ich auf der, wie heißt es denn, Oberschule?
Vielleicht, ja.
Gymnasium ist Oberschule, ne?
Gymnasium.
Oberschule.
Kannst du nicht sagen, dass du auf dem Gymnasium warst?
Gymnasium. Hatte ich das vor, und zwar gab es da diese Urban Myth, dass, oh, wie hieß die Serie? Das war so eine Serie, irgendwas mit Leben, warte mal.
Ich habe einen konkreten Fall, was es bei mir ist, und ich finde den Proof nicht mehr.
Ja, jetzt.
Jetzt bist du aber erstmal dran.
Mist, finde ich jetzt nicht. Und zwar, ich glaube, wie war diese Urban Myth? Es gab so eine Serie, die haben ganz viele damals geguckt, die hieß irgendwas mit Leben, irgendwie.
Piep. Piep?
Mitten im Leben. Piepleben?
Nee, Piep, einfach nur die mit Verona.
Nein, irgendwas mit Leben. Also,
ja, da wurde auch gelebt.
Eine amerikanische Serie. Und dann gab es die Urban Myth, dass der Hauptdarsteller, es war so ein Junge mit schwarzen Haaren und einer Brille, der Junge Wille Wallo, glaube ich, ist, dieser Sänger von der Band Him.
Mhm.
So.
Ja.
Und das war aber ein Mythos. Ja. Und alle haben das geglaubt.
Ne?
Und wenn man das nachgeguckt hat, hat man aber rausgefunden, dass das gar nicht stimmt.
Ja.
Und mein großes Ziel war es immer, es war ein erklärtes Ziel von mir. Ich habe mir das so sehr gewünscht, dass ich mir auch was ausdenke und es geht richtig um die Welt, sodass es irgendwann wieder bei mir ankommt. Dass dann,
dass im Brockhaus steht
Nick,
irgendwann.
Nick aus der Parallelklasse oder aus einer ganz anderen Schule, in einem ganz anderen Bezirk, mir diese Geschichte irgendwann auf einer Party erzählt und ich denke, das gibt's doch nicht. Keine Ahnung, ob die Geschichte einmal durch die Welt gegangen ist, aber zumindest einmal durch Berlin und bei
einmal
mir.
Einmal durch die Klasse.
Einmal, naja, ist ja nicht in meiner Klasse. Aber einmal
bist du Parallelklasse.
Ja. Aber das habe ich offensichtlich nicht geschafft.
Ja, schade. Was war nochmal so ein Hit von Him? He Him, wie ich immer sage?
Weiß ich nicht.
Gender-Gag. Na, mega. Jetzt möchte ich was erzählen. Nämlich eine.
Kommen wir auch irgendwann nochmal zum Thema des Podcasts, oder?
Warte doch mal jetzt. Lass doch mal. Ich will ganz kurz. Ich hab jetzt hier diese Bühne, jetzt möchte ich das erzählen. Nämlich eine Geschichte, von der ich finde da keinen Beweis für, aber ich habe es mal gehört und ich bin mir sicher, dass es so ist, weil ich finde es eine tolle Geschichte. Also toll im Sinne von spannend. nämlich, wir kennen ja alle dieses unfassbar gute Lied von Alicia Keys, Try Sleeping with a Broken Heart.
Ja, natürlich.
So, Alicia Keys ist ja mit Swizz Beatz zusammen. Verheiratet, die haben auch Kinder und so weiter und so fort. Und ich habe mal gehört, dass sie das Lied Try Sleeping with a Broken Heart für die Ex von Swizz Beatz geschrieben hat.
Ja, das hast du mir schon mal gesagt.
Weil ihr das, warum auch immer, wahrscheinlich weil es ihr so leid getan hat, weil die da irgendwie eine schwere Zeit hatten und sie hat jetzt den Mann und so weiter und hat dieses unfassbar gute Lied für die geschrieben und ich finde dafür keinen Beweis. Also falls jemand, ja. Zugang zu Alicia Keys oder der Ex von Swizz Beatz hat.
Oder Swizz Beatz.
Oder Swizz Beatz, ja. Gerne mal nachhaken, bitte. Nachhaken und dann uns mir schicken.
Weißt du, was schon mal helfen könnte? Weil ich erinnere mich ja, dass das Lied sehr alt ist, weil ich habe es in meiner Jugend rauf und runter gehört.
Wann die sich getrennt haben?
Getrennt?
Also Swizz Beatz und seine Ex?
Richtig. Du könntest gucken, wann das Lied rausgekommen ist und wann sie mit ihm zusammen
ist. Ich habe Angst vor der Wahrheit.
Ja, ich auch. Gesagt. Also an deiner Stelle hätte ich auch Angst, weil ich glaube, dass es nicht hinkommt.
Scheiße.
Da waren die, glaube ich, noch nicht zusammen. Aber nette Geschichte. Schöne Urban Myth.
Ja, und ich verbreite ich auch wirklich schamlos. Wirklich. Also hier jetzt zum Beispiel. Ja. Ist so.
Ja, wir befinden uns an diesem sonnigen Sonntag. Na, so sonnig ist nicht, aber es ist Sonntag auf jeden Fall. Und gestern,
Sonne aus dem Herzen oder wenn man halt dein Kindergarten, ja, oder aus dem Arsch oder wenn man dein Kindergartenlied singt, dann halt ist man ja selber die Sonne.
Ist man selber die Sonne. Ja. Mit den Strahlen auf der linken Seite ein unverfänglicher Sonnenstrahl, auf der rechten Seite ein stabiler Nazi-Gruß.
Ja.
Gestern war Wochenwechsel. Ist immer aufregend, finde ich. Was ich auch, muss ich wirklich sagen, ganz süß ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür ist. Du hast ja auch diverse Apps auf deinem Handy installiert, also die mit Schwangerschaft und Baby in Verbindung stehen.
Ja.
Genau. Und bei dir kommt ja dann auch immer eine sogenannte Push-Notification, die dich in der neuen Schwangerschaftswoche begrüßt.
Ja.
Und da freue ich mich immer drüber, muss ich sagen, dass du dann manchmal wächst du mich nämlich, oder nee, meistens bist du mit dem Hund schon die Morgenrunde gegangen. Aber
ja, das ist mein kleiner Sieg an jedem Samstag, nämlich vor dir schon zu wissen, was jetzt los ist.
Welche Schwangerschaftswoche?
Dann sage ich das auch oft ganz stolz.
Genau, und wenn ich dann wach werde und endlich mal hier wie die Königin die Treppe runterschreite zur Küche.
Wenn endlich die Wohnung mal zu Leben erwachen darf.
Sagst du, herzlich willkommen in der neuen Schwangerschaftswoche. Das finde ich immer ganz süß. So, und deswegen, ich wollte sagen, also gestern war ein aufregender Tag. Oder nee, es stimmt eigentlich auch nicht. Ich finde jeden Wochenwechsel immer noch leicht aufregend.
Ja.
Obwohl es jetzt schon viele waren. Aber seit gestern, Schwangerschaftswoche 24, hat die letzte Woche vom sechsten Monat begonnen. Und das finde ich krass. Das heißt, den machen wir jetzt noch voll. Und dann sind wir schon im siebten Schwangerschaftsmonat. Und das ist so absurd für mich.
Mhm.
Das ist völlig verrückt.
Das ist wirklich.
Siebter Monat.
Fühlt sich aber dadurch, dass ja auch einfach so viel jetzt passiert ist und gerade für mich, glaube ich, auch so, dass viel Bewegung für dich ja auch zu spüren ist, ne?
Das
macht's. Also das passt dann für mich schon wieder zu dieser Länge, wie lang die Schwangerschaft schon geht. Also es fühlt sich dann sehr real an. Da sind wir wieder bei dem, wie es sich anfühlt, ob man es schon realisiert hat oder nicht.
Oder ob es noch ein positives Ergebnis ist.
Und ob es noch ein positives, ein sich jetzt viel bewegendes positives Ergebnis ist.
Ja.
Ist manchmal denke ich mir so, oh Gott, das ist ja schon sehr weit. Und dann denkt man so danach, so wie lange das jetzt schon geht, wie das war, was jetzt alles sich schon so verändert hat. Und dann denkt man so, stimmt, ja krass.
Und was man ja auch nicht vergessen darf, das finde ich immer wieder lustig, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, wenn man so mit Freunde sind ja meistens im gleichen Alter und die haben dann oft bei uns Kinder und die wissen das.
Aber in welchem Alter jetzt? In deinem Alter oder in meinem Alter?
Aber so Verwandte oder, ich glaube, also ältere Leute und Leute, die nicht so viel mit Kindern zu tun haben.
Mhm.
Weil wenn man dann sagt, fast siebter Monat, dann sieht man immer, wie die so nachrechnen und dann sagen, das kommt doch gar nicht hin, wenn ihr erst im Juni Geburtstermin habt. Was man dabei vergisst ist, wenn wir fast im siebten Monat bin, muss man ja den siebten noch komplett mitrechnen.
Ja.
Genau, das darf man ja nicht vergessen, dass der komplette siebte Monat ja auch nochmal vier Wochen hat.
Man denkt immer, die Zahl, die genannt wird, ist quasi das schon Absolvierte, aber ist halt eben nicht.
Wenn man dann nämlich jetzt sagt, wenn ich sage, nächste Woche bin ich im siebten Monat, dann rechnen alle, warte mal, Schwangerschaft, 9 Monate, wenn sie im siebten Monat ist nächste Woche, 8, 9, da sind es ja nur noch 2. Also hat sie in 8 Wochen Geburtstermin und das kommt natürlich nicht so hin. Ja.
Nein.
Ja, was, es ist jetzt nicht so viel Zeit. 2 Wochen sind vergangen, glaube ich, ungefähr seit unserer letzten Aufnahme. Da sind wir gerade aus New York wiedergekommen.
Das war
von
schön.
Unserem Babymoon, kann man das ja so nennen.
Das war eine Reise. Können wir es Reise nennen?
Reise. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir das endlich geklärt haben, diese Frage, was jetzt diesem Wort Moon Honeymoon, Babymoon, ne? Aber das eine ist davor, das andere danach. Das
weißt du, was Mooning ist?
Mooning? Mhm. Ist das eine Sexstellung?
Könnte eine werden.
Warte mal, Mooning. Warte. Also, der Mond ist rund, manchmal aber auch sichelförmig. Mhm. Er hat viele Krater. Geht's um Akne?
Oh, nee. Nicht unbedingt. Primär. Nee. Mooning ist, wenn man, ich gehe davon aus, das machen primär junge Männer, die einen MT haben, nämlich sich die Hose runterziehen und dann nach vorne lehnen und Leuten ihren Arsch zeigen. Einfach aus dem Fenster, vom was Balkon oder irgendwas.
Okay.
Ja.
Wie, aber was ist daran Mooning?
Naja, weil das Arschloch dann so ein bisschen wie ein Mond aussieht.
Weil der Po, also das Loch rund ist, die Rosette.
Ja, wahrscheinlich.
Ich finde Rosetting viel schöner.
Nee, Mooning.
Habe ich noch wirklich noch nie gehört. Für mich war das eine neue Erkenntnis.
Ich habe auch gerade richtig Angst, dass es wieder eine Theorie von mir ist. Nee, ich kenne das. Ich kenne das auf jeden
Sicher?
Fall.
Sicher?
Ja.
Das ist fast so mindblowing, wie als ich vor, wann war das, ungefähr 10 Jahren, vielleicht ist es auch länger her, Swaffeln. Wir erklären es jetzt nicht. Wenn ihr wissen wollt, was Swaffeln ist, dann googelt ihr das bitte selber.
Swaffeln, für alle, die es nicht wissen, ist eine Art Taufe.
Es ist eine Art Taufe, ja. Dabei
Doch,
kommt es, glaube ich, belasten.
Mooning gibt's. Er hatte früher einen Freund, der hat es, also der
hat
war,
viel gemoont.
Ja, da war immer der, war immer Vollmond, ey.
Finde ich gut. Meine liebe Freundin Lisa hat ein Pferd, also ihr Pferd heißt Mooni.
Ja, jetzt weißt du auch warum.
Jetzt weiß ich warum. Gut, Lisa ist ein perfektes Stichwort.
Für vieles.
Für vieles, nee, aber auch für Folgendes. Und zwar, das habe ich nämlich seit Ewigkeiten im Kopf und das finde ich auch sowas wie eine mindblowing Erkenntnis. Und zwar hat Lisa vor einiger Zeit ihr Baby bekommen. Praktischerweise an meinem Geburtstag, finde ich super. Das kam sehr viel später, als das ausgerechnet war. Und ich habe noch scherzhaft gesagt, vielleicht schafft sie es ja bis zu meinem Geburtstag. Mhm. And she did. Also nicht Lisa, sondern das Kind. Und als Lisa so 6 Tage, glaube ich, über errechneten Geburtstermin war, wurde ihr in Aussicht gestellt oder vorgeschlagen oder überlegt, eine Eipol-Lösung zu machen.
Eine was?
Eipol-Lösung.
Wie Ei und Po?
Nee, wie Ei und Pol. Also Ach, wie der Pol. Nordpol.
Ah, okay.
Eipol-Lösung. Und das Witzige ist, weil ich habe mich dann ein bisschen darüber informiert aus Interesse. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich mich immer wahnsinnig für Dinge interessiere.
Ja.
Folgendes, ich finde es immer noch so lustig. Ich habe dieses Wort schon seit so vielen Jahren gehört. Immer im Zusammenhang halt mit Geburt und Geburtseinleitung.
Eipol-Lösung. Hast du jahrelang oft gehört?
Ja.
Okay, ja.
Weil ich bin ja in diesem Kinder- und Babyschwangerschaftskosmos gedanklich zumindest schon sehr lange drin.
Das ist wie für mich Radsport.
Ja, wirklich, ohne Witz. So ganz viele random Facts, die man eigentlich nicht braucht, aber die irgendwie interessant sind zu wissen. Offensichtlich wusste ich aber nicht genug darüber, weil ich habe es zum ersten Mal gegoogelt, um zu gucken, was genau ist denn das? Und Benedikt, ich kam ja aus dem Lachen nicht mehr raus. Ich habe mir so, guck mal, mit der flachen Hand, habe ich mir so auf den Schenkel geklopft und gesagt,
toll, Mom.
Das gibt's doch nicht. Und zwar... Es gibt doch...
Oder kann ich raten? Rate ich das eh nicht?
Also ich bin erstmal gerade sehr sprachlos, weil ich will ja immer, dass du alles im Leben errätst.
Ja.
Und das willst du immer nicht, weil du hast raten.
Ja, aber ich bin hier eine andere Person.
Ja, ich merke, es ist eine Podcast-Person.
Eine Persona bin ich hier.
Das ist wirklich, das muss ich an der Stelle euch jetzt nochmal sagen.
Hast raten.
Ist nicht nur bei Bene.
Aber du fragst mich dann immer so in so Momenten, wo ich einfach nicht will.
Ich habe das bei allen Leuten, also beim Erfolgsmanager, bei Jan, bei Freunden, bei Bene, bei allen, dass wenn die mich irgendwas fragen und ich müsste eine Antwort geben oder es ist irgendwas passiert oder ich will was Bahnbrechendes erzählen, dann sage ich mal, rat mal, was passiert ist. Mhm. Und auch wenn es gar keinen Sinn ergibt zu raten, sage ich mal, rat mal einfach, du hast 3 Versuche. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, wenn es euch Spaß macht, ist doch ein lustiges Spiel. Es macht bei uns nur einem von uns beiden Spaß und das bin ich.
Ja, und du hörst ja nicht auf. Wenn ich sage, nee, ich möchte jetzt nicht raten, dann sagst du, ah okay, ja, dann erzähle ich es dir
dann
einfach.
Dann erzähle ich es dir nicht.
Nee, dann kommt es einfach, da kommt einfach nichts dann.
Ich weiß.
Und es ist ja bei allem. Es ist ja egal, ob wir irgendwo mit dem Auto parken und die Parkuhr war an, also hier dieses Auto, hier, wie heißt das, Handy parken.
Dann sage ich immer, wie lange haben wir geparkt und was hat es gekostet? Und dann muss Bene immer raten, wie lange das Auto da stand und was es gekostet hat.
Ja.
Finde ich fantastisch.
Ich bin relativ gut da drin.
Bei dem Parkding ja, bei allen anderen.
Nicht.
Also manchmal,
aber habe ich auch keine Lust, ehrlich gesagt.
Ich wollte gerade sagen, manchmal machst du so ganz absurde Sachen. Was habe ich dich denn neulich gefragt? Oder wenn ich dich frage, rat mal, was heute per Post ankam. Und du hast keine Lust, sagst du manchmal einen Apfel, eine Zucchini oder eine Taube.
Ja.
Einfach nur aus Prinzip. Weißt du,
ich will einfach nur, dass es aufhört.
Ja, du willst einfach deine Ruhe. Aber jetzt, deswegen, ich bin sehr überrascht, dass du das Raten von dir aus vorgeschlagen hast. Dann rate mal bitte, was eine iPol-Lösung ist.
Also ist eine iPol-Lösung, das wird jetzt richtig langweilig für die, die es einfach wissen.
Wir machen es nicht allzu lange. Nee,
eine iPol-Lösung hat, also ist eine, also wofür ist es denn überhaupt?
Naja, offensichtlich für Frauen, die über dem Geburtstermin sind und wo die Geburt jetzt mal langsam losgehen soll. Okay.
Dann ist es eine iPol-Lösung, eine Lösung, die, schwierig, ja. Oder ist es einfach
ein rohes Ei?
Ein Ei, was man sich in Po steckt?
Darf ich jetzt kurz was dazu sagen?
Sag mal einfach. Also, jetzt habe ich schon wieder keine Lust mehr zu raten.
Ich merk's. Es gibt ja rund ums Thema Geburt tatsächlich viel Dinge, die mit Trinken oder Dinge mischen und einnehmen zu tun haben. Unter anderem gibt es, warte mal, das ist so ein ganz komischer Cocktail aus, ich glaube, einem Glas Sekt oder Champagner mit ein bisschen Rizinusöl und irgendwie einem halben Glas Rotwein gemixt oder so. Also so ganz komische Sachen, die die Geburtswehen in Gang bringen und fördern sollen. Und ich habe wirklich, seit ich denken kann, okay, ich weiß nicht, wie lange ich den Begriff iPol-Lösung kenne, aber bestimmt ein paar Jahre. Mhm. Und ich habe immer gedacht, die iPol-Lösung ist genau sowas und da weder Sekt noch Champagner in dem Namen vorkommen und das auch ein anderer Cocktail ist, Wehencocktail oder so, habe ich halt immer gedacht, das ist sowas ganz Ekliges, sowas, vielleicht gibt es so hart gekochte Eier im Glas und da ist dann so Wasser wie bei sauren Gurken.
Ah, so Wurstwasser.
Ja, genau, so wie Wurstwasser, Wuwa. Und dann gibt es so von hart gekochten Eiern so die Flüssigkeit.
Ja.
Und dann das mit vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe Tasse aufgekochten Himbeerblättertee oder so und drei Tropfen Dammöl oder
und,
so.
Und der Pol, was ist der Pol daran?
Ja, das habe ich nie verstanden, aber ich dachte, vielleicht ist das immer...
Das ist wie so, wenn man Laugengebäck macht, ist es doch so aufgeladene
Ja, genau,
ne, Lauge.
So
Ionenei-Weiß.
Ohne Witz, ich dachte immer, vielleicht hat es einen bestimmten pH-Wert und deswegen ist es eine iPol-Lösung. Ja. Also einen milden pH-Wert aus so Saft von vergorenen, hart gekochten Eiern aus dem Glas ist eine iPol-Lösung. Mhm. Ja, dann habe ich es nachgeguckt und dann kam, wie gesagt, dieser Moment, wo ich mir schallend lachend mit der flachen Hand auf den Schenkel geklopft habe, denn...
Oh, darf ich jetzt nochmal? iPol ist einfach der Name von der Person, die das erfunden hat.
Nee, aber gut.
Ingmar iPol.
Der hat auch Ikea erfunden.
Ja, ist der gleiche.
Nee, es geht bei Lösung nicht um eine Lösung zum Trinken.
Ach, sondern um eine Lösung einer Aufgabe?
Nein, es wird etwas abgelöst und zwar die Eihaut ist die äußere Hülle der Fruchtblase und die ist an der Wand der Gebärmutter quasi wie festgeklebt. Und wenn man sagt, man macht eine Lösung, dann löst man meistens einfach mit dem, ich glaube, mit dem Zeigefinger, das macht die Hebamme oder Arzt, Ärztin, geht man einmal außen rum und löst diese Eihaut von der Gebärmutterwand, trennt die davon ab.
Also innen außenrum.
Ja, genau, man fühlt.
Man läuft jetzt nicht einmal um die Frau rum. mit erhobenem Zeigefinger.
Wart's mal ab.
Oh, jetzt nee, gelöst.
Man geht mit dem Finger vorsichtig rein und dann
in
löst
Scheide.
Man in die Scheide.
Ja.
Und
da muss man dann nicht bis hinter den Muttermund dann kommen?
Das weiß ich nicht, aber es könnte sein.
Also.
Aber der ist ja jetzt auch nicht so, der ist ja nicht meterlang.
Ja. Ja. Okay.
Ja.
Ich hoffe, ich habe jetzt noch bei niemandem eine iPol-Lösung gemacht. Versehentlich.
Da hattest du schon mal mit einer Frau im 9. Monat Geschlechtsverkehr?
Nicht, dass ich wüsste.
Ja, das ist. Und jetzt müsstest du zu mir sagen, rat mal.
Rat mal.
Ja, dann kann ich auch endlich mal raten. Nee, aber das war wirklich ein erhellender Moment für mich. Und witzigerweise, jetzt wir nähern uns ja dem, also auch wenn es für mich komplett absurd ist, wir nähern uns dem Kosmos und dem Thema Geburt im Leben, also wir beide jetzt
im
nicht
Leben,
nur hier im Podcast, sondern in unserem Privatleben, ja immer mehr. Das heißt, dieser Begriff iPol-Lösung begegnet mir zumindest immer öfter. Ja. Und ich kann jedes Mal nicht glauben, dass ich denke bei dem Begriff weiterhin sofort an ein Glas mit einer Flüssigkeit, aber es handelt sich halt einfach darum, eine Haut abzulösen.
Es ist schön, dass du auch nochmal klargestellt hast, dass das auch in unserem Privatleben quasi. Also es gibt große Parallelen zwischen diesem Podcast und unserem Privatleben.
Nein, ich meinte, weil das Thema wird immer größer und damit meinte ich nicht hier im Sinne von wir besprechen es, sondern langsam müssen wir uns mal damit befassen.
Okay.
Ja.
Werbung.
Du Bene.
Ariana.
Du weißt ja, weil wir wohnen ja in der gleichen Wohnung, dass unser Vorratsschrank in der Küche, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber man könnte mal sagen, ungefähr zur Hälfte aus Koro-Produkten besteht.
Ja.
Was daran liegt, dass wir sehr große Fans von Koro sind und in der Vergangenheit schon sehr große Bestellungen bei Koro aufgegeben haben. Und mir ist aufgefallen, dass ich mit meinen Lieblingsprodukten von Koro einen ganzen Tag bestreiten könnte. Soll ich es dir mal aufzählen?
Ja, nimm mich mal mit.
Ja, und du wirst, alles davon wird dir auffallen, weil du es aus unserem Alltag kennst. Und zwar, man könnte in den Tag starten mit dem Bio-Ingwer-Saft. Der ist in so einem Beutel in einer Pappbox von Koro mit so einem, vorne wie so einem, beim Oktoberfest, wenn da Ohrzapft ist, dann schlagen die da und dann machen die so Nippel auf den Zapfhahn, genau. Das trinke ich ja sehr gerne morgens als Shot. Das heißt, mit Bio-Ingwer-Saft von Koro könnte man anfangen. Dann liebe ich gefriergetrocknete Erdbeerscheiben von Koro. Oh, mache ich ja immer in mein Müsli.
War so ich auch schon dran, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich weiß. Du snackst die. Man kann auch einfach manchmal, nehme ich auch gerne einfach nur Haferflocken als anstatt Müsli. Aber dann diese gefriergetrockneten Erdbeerscheiben rein.
Ja, ich nehme meistens einfach nur so eine Handvoll gefriergetrocknete
Erdbeerscheiben. Ich weiß, das sind eigentlich meine, du klaust sie mir. Dann geht's weiter. Mittagessen nämlich. Ich habe so viele verschiedene Sorten von Koros Tortellini bestellt. Es gibt welche mit Kürbis und Apfel, Spinat und Ricotta, mit Räuchertofu und das sind nur Beispiele. Das wäre das Mittagessen. So. Und dann den Abend zu, den Sack zu, macht man nämlich mit den Erdnuss-Karamell-Cluster von Koro. Ich liebe sie. Es ist ein Kilo-Sack, zumindest der, den ich immer bestelle.
Aber auch nicht lange.
Nee, der hält nicht lange. Und es gibt einen ganz berühmten Riegel mit Erdnüssen drin, sage ich jetzt nicht, wie der heißt, aber so ungefähr schmecken diese Teile. Das sind so, als hätte man ja so Erdnüsse und Karamell zu so einem kleinen Ball geformt, auf so ein Blech geklatscht, das hart werden lassen. Oh mein Gott, ich liebe es.
Und davon hat man dann so einen Kilo-Sack.
Ja, einfach nur geil. Also mit Koro kommt man kulinarisch durch den ganzen Tag.
Ja, ich
was ist dein Lieblings?
Ich komme auch durch den ganzen Tag, weil ich könnte den ganzen Tag einfach nur frühstücken, weil ich I die vor Spekulatius-Aufstrich.
Stimmt, den löffelst du.
Ey, und da könnte ich, ist mir völlig egal, was für eine Tageszeit, ich könnte mir einfach immer nur Brot mit Spekulatius-Aufstrich machen. Ich brauche überhaupt gar keine anderen Sachen mehr. Und halt mal so eine Hand von den Erdbeeren. Das ist mein absoluter Favorite.
Es sollte euch nicht schwerfallen, unsere Begeisterung für Koro rauszuhören. Deswegen freuen wir uns auch sehr, dass Koro unser heutiger Werbepartner ist. Und Koro hat noch einige mehr Vorteile als Erdnuss-Karamell-Cluster und gefriergetrocknete Erdbeerscheiben. Denn bei Koro gibt es leckere und vor allem haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen. Das heißt, ihr braucht euch da nicht mit so kleinen 80-Gramm-Beutelchen abmühen, sondern genau, ihr habt große Verpackungen. Das heißt, weniger Verpackungsmüll und eure Vorräte halten einfach länger. Das Sortiment von Koro umfasst derzeit über 1200 Produkte. Ihr habt das schon gehört, Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse, Nussmuse, Superfoods und. Und wir haben auch noch ein kleines Leckerchen
jetzt,
für euch.
Jetzt kommt's, jetzt wird nämlich erstmal richtig lecker. Nämlich mit dem Code JOKES, alles groß geschrieben, JOKES, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment und das findet ihr natürlich auf www.korodrogerie.de. Der Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch wie immer nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wäre ich nicht drauf gekommen, sag ich dir, wie es ist.
Kann ich mir vorstellen. Wie ich davor eigentlich noch sagen wollte, ist seit der letzten Aufnahme nicht allzu viel Zeit vergangen. So knappe zwei Wochen waren es, glaube ich. Aber wir wollten diese Folge dazu nutzen, vor allem jetzt, wo wir wirklich auf der absoluten Zielgeraden vom sechsten Schwangerschaftsmonat sind, einfach mal so zu rekapitulieren, wie es uns jetzt gegen Ende des sechsten Monats geht, was so in unseren Köpfen abgeht, was so rein und raus geht und was in der Zwischenzeit passiert ist. Du hattest ja ein sehr, wie könnte man das nennen, ein Meilenstein. Bei Kindern spricht man doch immer mit Meilensteinen.
Ja,
du hattest einen Meilenstein
Gespräch. Für mich als nicht gebärende Person.
Schön.
Ich hab ja andere Meilensteine. Und für mich war tatsächlich jetzt einer der Meilensteine für mich persönlich das Gespräch mit dem Arbeitgeber, Arbeitgeberin über die Elternzeit.
Ja, weil, das hatten wir ja schon mal angedeutet, du
wirst Vater weil ich habe mich dazu entschlossen, ein Jahr Elternzeit zu nehmen. Ein komplettes Jahr.
Ja.
Weil ich gerne Fulltime-Daddy sein möchte.
Weil du ein geiler
möchte.
Mann bist.
Einfach, ich will es euch allen zeigen. Ich will es dir einfach beweisen, wie easy das ist.
Nee, und das muss man an der Stelle, bevor jetzt irgendjemand, weil ich könnte mir das vorstellen, muss nicht sein, nur ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt denkt, ja, würde ich ja auch gerne, aber geht halt nicht. Ich glaube, das ist nur möglich aufgrund unseres Arbeitsmodells, weil du festangestellt ja. bist und ich selbstständig. Wenn ja. wir beide festangestellt wären und ich vorhabe zu stillen, dann ist es, glaube ich,
dann
einfach nicht möglich.
Also, beziehungsweise zeitlich müsste man gucken, wie man sich das dann irgendwie anders einteilt.
Ja, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob wir über den Aspekt schon mal gesprochen haben, aber es wird ja überall immer gefordert, dass die oder also ja, wird gesellschaftlich, ja doch schon, ich finde es gesellschaftlich schon ein bisschen gefordert wird, dass diese klischeehafte oder sehr klassische Rollenverteilung mal aufgebrochen wird, ne? Und die Strukturen und Möglichkeiten sich verändern, finde ich alles super, komplett richtig, yay, Daumen nach oben. Nur, es gibt immer wieder eine Sache, wo ich mir wirklich den Kopf drüber zerbreche, abgesehen mal von diesen finanziellen Sachen und politischen Dingen, die da ja. in die Wege geleitet werden müssten, damit das Ganze realistischer wird. Eine Sache, wo ich einfach keine Lösung habe, keine iPool-Lösung. Kann auch sein, dass jetzt mir 100.000 Leute schreiben und sagen, sag mal, Ariana, bist du bescheuert? Das liegt doch auf der Hand. Mhm. Wenn man das fordert oder sich wünscht, so dass auch der Papa mal die Elternzeit nimmt und nicht immer dieses klassische Modell die Mutter. Ja. Ich kenne eine Person in meinem erweiterten Freundes/Bekanntenkreis, die haben jetzt gerade geswitcht. Mhm. Da hat die Frau die ersten 6 Monate gemacht mhm. und hat abgestillt. Mhm. Und jetzt macht der Papa die zweite Hälfte des mhm. Jahres Elternzeit. Und dann machen, glaube ich, nochmal 2 Monate gemeinsam oder hatten 2 Monate gemeinsam, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall so teilen die das auf. Und das ist so ein Modell, wo ich denke, das halte ich für absolut machbar, wenn das Kind auch mitmacht. Das ist ja auch eine Sache, ne? Wenn das Kind beim Abstillen den Abstillprozess quasi gut ja. überlebt. Aber wenn man das nicht hat, ich weiß, dass ich glaube, laut Gesetz tatsächlich der Arbeitgeber verpflichtet ist, die Frau am Tag, ich glaube, 2x für je 1 Stunde zum Stillen freizustellen mhm. oder so. Irgendwie sowas. Aber wenn wir das jetzt mal außen vor lassen, wie soll das gehen, wenn eine Frau stillen möchte oder stillt und der Vater nimmt die Elternzeit? Wie mhm. soll das gehen? Weil ich bin auch absolut auf der Seite von dieses Muster aufbrechen und die Väter mehr nicht auch dieses, das finde ich auch, da kriege ich auch wirklich mal die Krise, wenn so gesagt wird, der Vater soll auch helfen oder so. Das klingt immer so, ja. die Frau ist die, deren Aufgabe es ist und der Vater hilft ihr. Nee, der Vater soll seinem Teil der Verantwortung nachkommen oder seinen Teil beitragen oder wie auch immer. Und wenn er das in Form oder ja, klar, in Form von Elternzeit sich um das Kind kümmern, die Care-Arbeit übernehmen, finde ich genau richtig. Ich frage mich nur wirklich und frage mich, ob ich da so irgendeinen blinden Fleck habe, wo ich was nicht sehe. Wie funktioniert das, wenn die Frau stillt und das um die ersten Monate geht? Benedikt, hast du da eine Lösung für uns?
Na, die einzige Lösung.
Jetzt habe ich richtig gespuckt gerade.
Also die, wenn es so ad hoc einfällt.
Schön, dass du gar nicht darauf eingehst, dass ich hier beim Sprechen.
Ja, ist für mich nichts Neues. Also ich bin froh, dass okay. wir diesmal ausnahmsweise mal weit genug auseinandersetzen.
Dich nicht getroffen habe.
Ja. Nee, aber keine Ahnung. Also entweder eine Homeoffice-Lösung, Leute, die remote arbeiten. Da könnte man natürlich sagen, okay, da wird nur zum Stillen angelegt quasi und sonst
ja,
kümmert sich
okay.
der Mann.
Ja,
oder ein Büro sehr in der Nähe oder ein Job, der, ja, also es gibt Jobs, wo es meiner Meinung nach unmöglich ist, also Ärztinnen, alles, was zwingend vor Ort sein muss, so, also,
ja.
also für eine Kassiererin wird es schwierig.
Und du brauchst halt auch eine extreme Flexibilität, weil vor allem, wenn es um die Anfangszeit geht, ein Kind ist ja keine Eieruhr, da sind wir wieder beim Ei,
ja.
Dass du sagen kannst, okay, es wird um 10, um 12, um 14 und um 16 Uhr gestillt, sondern
das
je
gibt
nach,
das Kind vor, wann es gestillt wird.
Ja, genau, vor allem je nach Lebensphase des Kindes.
Ja.
Und dann gibt es diese Phasen, in denen die unglaublich viel Stillen benötigen, einfach weil die in einer bestimmten Wachstums- oder Entwicklungsphase sind. Und da kann ja auch nicht, wenn die Frau dann, also wir sind wieder, das sage ich auch nochmal dazu, beim klassischen Rollenmodell Mann-Frau gerade, ist natürlich nicht das Einzige, aber nehmen wir mal das, kann die Frau ja nicht alle 40 Minuten und dann ruft der Mann wieder an. Und oder stell dir auch vor, weil es ist ja nicht bei jedem, die Arbeit, Surprise, nicht bei jedem ist die Arbeitsstelle gegenüber auf der anderen Straßenseite von der Wohnung. Da kann der Mann oder die Person, die die Care-Arbeit, die Elternzeit macht, ja auch nicht den ganzen Tag 40 Minuten hin und her fahren zwischen Wohnung und Arbeitsstelle.
Ich glaube, in einem Remote-Arbeit oder Homeoffice-Arbeitsverhältnis könnte das funktionieren.
Da gebe ich dir recht. Da muss trotzdem die Frau dann oder die Person, ja, die Person, die stillt, eine gewisse Flexibilität haben. Ja. Weil zum Beispiel, stell dir mal vor, das ist eine Person, die viel in Meetings ist, vielleicht eine leitende Position hat.
Muss das Video ausmachen.
Muss sie das Video ausmachen? Ja, stimmt, okay, dann kann sie vielleicht trotzdem noch teilnehmen am Zoom-Meeting oder am Call oder wie auch immer.
Aber es ist auch nicht zwingend das Szenario, was man sich zum Stillen wünscht. So.
Nee, genau. Und da vielleicht muss das Kind auch erstmal beruhigt werden, es schreit. Und also ich finde es echt schwierig und ich will damit überhaupt nicht sagen, ja, es geht gar nicht anders, müssen die Frauen machen, anders geht es nicht. Hm. Und es entscheiden sich ja auch nicht alle Frauen dazu zu stillen.
Ja.
Die Situation gibt es ja auch, das macht es bestimmt leichter, aber also in der, wenn man das System nimmt, Mann und Frau arbeiten beide, also oder haben fest gearbeitet und sie möchte stillen, ja, dann weiß ich nicht, wie das, also nicht im Homeoffice, sondern in irgendeiner außerwohnungsmäßigen Institution, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Außer mit diesem Modell, von dem ich gerade erzählt habe, die Frau nimmt die ersten 6 Monate und der Mann die zweiten, das geht ja. Wenn man dann auch sagt, okay, man ist bereit abzustillen, das Kind auch, man probiert es.
Da gibt es dann wahrscheinlich aber auch so die Ansätze, warum muss es denn so klassisch sein, wie es ist? Warum wird dann zum Beispiel nicht das Büro babyfreundlicher gemacht? Warum kann man sein Baby nicht mitnehmen und dann schläft es da und dann stillt man? Warum gibt es nicht Mütterräume? Und sowas.
Siehst du,
ne?
Das ist also, das, was ich meine mit, genau, dass ich da vielleicht einen blinden Fleck habe. Wahrscheinlich sehe ich das auch noch zu klassisch und wir sind wahrscheinlich am Ende kein kinderfreundliches Land, wenn man sich das mal so anguckt.
Ich weiß nicht, wie das, vielleicht gibt es das sowas, wenn ihr Erfahrungen habt oder euch was ausgedacht habt, so ich manchmal, dann lasst uns das doch mal wissen, ob es Länder gibt, wo das anders ist. Ich würde mal, jetzt mein Tipp ist einfach mal, in Skandinavien gibt es Mütterräume in Büros.
Exakt, das habe ich auch gerade gedacht, 100 pro ist es so, oder?
Heißt Motorsromen.
Ja. Oder Milchstuben.
Was heißt, hat man, gibt's ein gutes? Na, ist ja auch egal. Naja, also meine Elternzeit.
Bene macht auf. Ach so, genau, da kamen wir her, dass ja, ich.
Da hast du dann das Steuer in die Hand genommen.
Da habe ich
das Zepter
in die Hand genommen. Nee, ich wollte. Sorry to say, it's your stage again. Ich wollte nur den Zusatz machen, falls jetzt an irgendeiner Stelle halt zu Hause jemand oder unterwegs diesen Podcast hört und sich denkt, Mann, ja, würde ich auch gerne machen, aber geht halt nicht.
Ja.
Ich glaube,
das geht halt in der Konstellation, wie wir sie haben.
Genau. Du
und
vorher
deine,
festangestellt
ja, und dass
ich
deine Arbeit ja vor allem auch meistens sehr gebündelt ist. Also sehr intensiv auf Zeit komprimiert quasi.
Ja, genau.
Also bei dir ist es jetzt nicht jeden Tag 9-to-5 nur halt freiberuflich, sondern dann sind es mal intensive 3 Tage zum Beispiel. Aber auch meistens Dinge, wo zum Beispiel, so stellen wir uns das jetzt vor, dass ich dann zum Beispiel mitkommen kann, ich kümmere mich ums Kind und dann wird es gestillt.
Bei einem Dreh oder sowas.
Ja, bei einem Dreh zum Beispiel.
Genau.
Und dann, wenn es gestillt werden muss, wird es kurz gestillt und dann ist kurz Pause und dann geht's weiter und ich ziehe mit Hund und Kind wieder von dann.
Ja.
So. Geht natürlich nicht, wenn ich arbeiten bin. Dann könntest du diese Jobs halt auch gar nicht machen.
Ja. Ich habe Moderatorenfreundinnen oder besonders eine, da hat zum Beispiel diesen Job in Anführungsstrichen die Mama übernommen.
Mhm.
Also die ist dann mit ihrem kleinen Kind nach, keine Ahnung, Köln, Hamburg, Düsseldorf, wohin auch immer, zum Drehen oder zum Moderieren. Und die Mutter ist immer mitgekommen und hat auch mit im Hotel übernachtet. Und während der Arbeitszeit quasi hat die Oma von dem Kind auf das Kind aufgepasst. Und die Mutter, Freundin von mir, konnte halt in der Zwischenzeit dann stillen und sich dann so um das Kind kümmern. Da hat dieses Modell so funktioniert. Das ist natürlich auch eine Luxussituation, wenn man das kann. Klar. Wenn man einen Großelternteil hat, zu dem man eine gute Beziehung hat und die Person dann auch sowohl zeitlich verfügbar ist, als auch gewillt, diese Aufgabe zu übernehmen.
Ist auch eine krasse Aufgabe. Also gerade wenn man nicht Elternteil ist, quasi auch eine krasse Aufgabe.
Ja, aber wenn man daran, also viele freuen sich ja so krass darauf, Großeltern zu werden, dass das dann...
Ja, aber wie gesagt, wie du schon meintest, es muss halt ins Leben reinpassen. Auch.
Ja,
also
absolut.
Viele Großeltern haben ja trotzdem auch noch irgendwie was zu tun.
Ja, aber naja, viele sind auch in Rente, aber...
Ja, aber auch die haben da manchmal irgendwie noch, also
ja.
Skatabend
ja, auf
oder
jeden
so.
Fall, genau, haben wir eine
Garten machen.
Garten machen. Haben wir eine Situation, um die wir sehr froh sind, weil ich mir mit der Selbstständigkeit, genau, es gibt auch Leute, die haben vielleicht, sind selbstständig und haben aber einen Angelladen, in dem sie selber verkaufen. Da ist es dann vielleicht schwieriger, aber dadurch, dass mein Job ja wirklich sehr unregelmäßig und sehr frei legbar ist und ich einfach überlegen kann, okay, welchen Auftrag nehme ich an, welchen lehne ich ab, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, eine Anfrage kommt für eine Sendung, wo ich 3 Wochen in Alaska drehen soll, das würde ich für den Zeitraum dann vielleicht eher ablehnen.
Schade.
Wenn aber eine Anfrage kommt, wo ich, keine Ahnung, 3 Wochen lang, 2 Tage in der Woche im Tonstudio was vertonen muss, dann kann ich mir mal kurz meinen Kalender angucken und sagen, ist machbar. Und genau, dann kann ich diesen Job machen. Und das ist aber nur möglich, weil du die Elternzeit machst. Und jetzt, das war jetzt eine sehr lange Hinleitung. Wir hatten schon mal drüber gesprochen.
Es war eine Umleitung, keine
Hinleitung. Es war wirklich eine Umleitung. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass du das machen möchtest und dich dazu entschlossen hast und vorhast. Aber ganz aufregend war ja noch, vor allem für dich, das Gespräch mit deinem, mit Arbeitgeber und Arbeitgeberin. Das klingt immer so förmlich, finde ich, weil ihr habt ja ein sehr freundschaftliches Verhältnis.
Ja, und ich glaube, deswegen war es auch eine spezielle Situation. Also für mich, jetzt erstmal nochmal dazu, für mich war das vor allem aber auch jetzt einfach die Lust darauf, für ein Jahr lang in dieser unfassbar prägenden...
Lust darauf abzuhauen.
Nee, in dieser absolut prägenden Phase irgendwie Vollzeitvater zu sein und da irgendwie nichts verpassen zu wollen und natürlich die Möglichkeit, das auch zu machen. Ich weiß, die meisten Väter wollen da eigentlich nichts verpassen, aber es geht leider nicht anders. Und halt mit der Möglichkeit, das zu machen, finde ich das halt mega geil. Und dann war der Entschluss quasi irgendwie da und dann ging es darum, das natürlich noch mitzuteilen. Und ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Firma und wir haben quasi ganz klein angefangen so mit der Firma. Das heißt, wir kennen uns schon super lange, haben ein super freundschaftliches Verhältnis. Meine Chefs sind ein Ehepaar, die haben auch Kinder und ich wusste, dass es auf jeden Fall nicht auf komplettes Unverständnis stoßen wird so.
Wobei ich sagen muss, du hast vorher, aber das glaube ich einfach, weil du ein empathischer Mensch bist und du dir viele Gedanken machst, hattest schon sehr dir den Kopf zerbrochen vor diesem Gespräch. Und
ja,
ich habe
da
versucht, dir immer wieder gut zuzureden, habe ja gesagt, guck mal, dein Chef und die Chefin, die haben beide Kinder und sind erstmal pro Familie quasi eingestellt.
Voll,
dann, glaube ich, freuen die sich für dich und können das aufbringen. Und mein Gedanke war, oder so habe ich mir das vorgestellt, dass die über diesen Fakt, der ja ein kleiner Downer tatsächlich sein kann, dass du dann ein Jahr lang ausfällst und du hast ja eine leitende Position da, also bist ein Head-Off quasi, ein Abteilungsleiter oder wie nennt man das? Ja. Das klingt so krass deutsch, als würdest du im Finanzamt arbeiten. Nee, aber du bist Marketingchef.
Ja.
So. Und klar, wenn so eine Position ein Jahr ausfällt, da muss einiges umorganisiert werden. Aber ich habe immer so gedacht, ohne die jetzt super gut zu kennen, dass ich glaube, dass das Wissen, was du in der Zeit bekommst quasi, also oder was du in der Zeit erlebst und was dich dazu bringt, diese Entscheidung zu treffen, für die über der Hiobsbotschaft Bene ist ein Jahr rausstehen wird.
Ja, ja, genau. Und bei mir waren es einfach so 2 Sachen. Und gerade weil das halt vor allem ein freundschaftliches Verhältnis ist, finde ich sowas dann aber nochmal schwerer. Weil ich auch weiß, dass ich die quasi jetzt für ein Jahr im Stich lasse sozusagen.
Fühlt sich zumindest so für dich an.
Ja, fühlt sich so an, dass natürlich ich weiß, dass wenn eine leitende Stelle mit einem Team von mehreren Leuten geht, so, dann fehlt da erstmal was. Das muss halt erstmal irgendwie umorganisieren. Und das ist halt auch nicht eine Urlaubsübergabe für 2 Wochen oder 3 Wochen oder sowas.
Ist ein bisschen längerer Urlaub.
Ist ein bisschen länger und auch kein Urlaub. und aber durch diese persönliche Komponente. Ist ja auch viel, also wenn das jetzt Chef, Chefin XY wäre, habe ich ja auch im Internet gelesen, das sieht man auch über, es ist ja kein Antrag, den man stellt, sondern man teilt denen das einfach nur mit, dass man in Elternzeit geht.
Ja, stimmt, genau, so. Du musst ja nicht um Erlaubnis bitten.
Genau, das geht ja gar nicht, also die können dann sauer sein, aber die können dir das nicht verbieten und sie können dich dann auch rechtlich auch nicht deswegen feuern, sozusagen. Ne?
Feuern finde ich so ein Wort, was man so aus der Kinderzeit, als man noch dachte, Leute, die 30 sind, sind irgendwie schon Großeltern und krass, später hat man einen Job und kann seine Kontonummer auswendig. Da wird man gefeuert.
Ja, feuern ist ein gutes Wort. Wo war ich jetzt? Ach so, bei, ja.
Dass du dir nicht die Erlaubnis einholen musst, sondern
genau,
du musst
ja,
dann eigentlich
aber,
das nur
aber,
mitteilen.
Genau, und der Unterschied zwischen XY-Chef und, oder Chefin ist, dass mir deren Meinung ja auch total wichtig ist.
Ja,
also, dass
weil
er
halt
dass
so eine persönliche Bindung
genau,
hat.
Genau, weil wir halt so eine persönliche Bindung haben und wenn ich das sage, ich möchte ein Jahr Elternzeit machen und die würden das kacke finden zum Beispiel, was, wovon ich nicht ausgegangen bin, aber die Möglichkeit gibt's ja immer. Dann hätte das halt voll was mit unserer persönlichen Beziehung gemacht. Und das war für mich das viel größere Thema.
Du hast jetzt gesagt, ihr seid doof.
Naja, nee, aber es ist ja, also das ist ja einfach 10 Jahre, die wir zusammen, jeden Tag zusammenarbeiten und da was Geiles aufgebaut haben. Und wenn man dann irgendwie da so hingeht und sagt, ja, ich mache jetzt ein Jahr Elternzeit und das führt dann zu so einem, also das könnte ja auch zu einer total komischen Situation führen.
Ja.
Und deswegen war ich tatsächlich vor diesem Gespräch richtig krass aufgeregt. Muss ich sagen, muss ich ehrlich sagen. Und wir sind dann was essen gegangen. Also Mittagspause, einfach sind was essen gegangen.
Grill Royal,
ja. Nee, also, wer ist es? Naja, ist ja es war ein Grillhaus in Moabit, sagen wir mal. und hab denen das dann gesagt. Hab gesagt, jetzt wegen Elternzeit. Und die wussten ja, dass das kommt. Also die wussten ja, dass
irgendwas zum Thema
Elternzeit kommt. Und hab dann aber direkt so gar nicht drum rumgeredet und gesagt so, ja, ich möchte...
Die dachten, du sagst, ich will euch heute mitteilen, ich verzichte auf meine Elternzeit, ich werde euch weiterhin fulltime zur Verfügung stehen.
Ich verzichte auf die Elternzeit, beantrage aber trotzdem in der Zeit nur Elterngeld. aber die wussten ja den Umfang nicht. Und das war ja der Hammer quasi. Und habe ich aber auch gar nicht irgendwie groß drumherum geredet, sondern einfach so direkt so zweimal von meinem Shawarma so alibimäßig abgebissen, weil ich nichts runtergekriegt habe, weil ich echt aufgeregt war. Und dann gesagt, dass ich halt ein Jahr Elternzeit nehmen werde, möchte. Und
bitte? Darf ich? Mama?
Und dann haben aber beide sofort so cool reagiert, so, ja. Also wirklich, ich habe sofort in deren Augen gesehen, dass sie sich einfach für mich freuen.
Ja.
Natürlich auch den dieses, oh, ein Ja, aber halt, er meinte dann auch sofort, ey, völlig außer Frage, du hast vollen Support, finden wir mega geil und dann ist mir auch so ein krasser Stein vom Herzen gefallen.
Nee, das war der Shawarma, der runtergefallen.
Das war so ein schöner Moment, einfach weil das auch nochmal diese Beziehung von uns dreien quasi irgendwie auch nochmal so gezeigt hat und haben uns dann total lange, also gerade weil ich war auch immer, also jetzt nicht live dabei, aber ich war ja die ganze Zeit dabei, als die waren erst ein Paar, dann haben sie geheiratet, dann haben sie ein Kind, dann haben sie das zweite Kind gekriegt und ich war da ja im Leben quasi irgendwie immer mit dabei und weiß ja auch, wie wichtig denen Familie ist und dass auch tatsächlich bei uns in der Firma Familie super groß geschrieben wird.
Ist auch ein Substantiv.
Ja, und dann haben wir uns da lange drüber unterhalten. Und das war super schön, also auch diesen vollen Support zu haben und dann einfach so, ey, wissen jetzt gerade noch nicht genau wie, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und da habe ich mich dann so richtig krass erleichtert und glücklich gefühlt und ja, weil das ja einfach wirklich ein großes Ding für mich auch war. Also
ja,
für uns
total.
Ja auch.
Ja, ich glaube, wenn man drin steckt, ist es ja immer von außen leicht gesagt, so du musst doch nicht aufgeregt sein, das ist nichts, wo du um Erlaubnis fragen musst, du musst die einfach nur in Kenntnis setzen, die können gar nicht böse auf dich sein, ist doch auch eine coole Sache. Das lässt sich von außen sehr leicht sagen, aber wenn man drin steckt, hat man natürlich trotzdem, vor allem wenn man nicht in so einem anonymen Unternehmen, wo man jetzt vielleicht den Chef oder die Chefin sieht und irgendwie, keine Ahnung, da sein Bürochen auf dem Flur hat, sondern halt wirklich in so einem fast familiären Strukturen in einem Unternehmen ist, das so irgendwie mit aufgebaut hat oder auf jeden Fall begleitet hat von der Idee dieses Unternehmens bis jetzt 10-jähriges Bestehen, dass es dann einfach nochmal, ja, dass dann noch ein paar andere Gefühle mitschwingen, außer einfach nur, ja, rechtlich muss ich euch einfach nur in Kenntnis setzen,
ja,
verstehe ich, ja.
Weil das ist ja diese ganze menschliche Komponente und das war auch super schön und haben es dann noch herzlichst umarmt und noch viel unterhalten, auch so wie es bei denen war, weil das ist halt deren Firma und die hatten obviously nicht die Möglichkeit dazu.
Ja.
Und auch so ein bisschen so, ja, das, also wenn man die Möglichkeit dazu hat, so dann ey, unbedingt machen, das ist halt eine Zeit, die kriegst du nie wieder zurück.
Das ist ein gutes Beispiel für selbstständig sein, aber trotzdem nicht so flexibel sein können in der Elternzeit. Ja. Wenn du eine eigene Firma hast, also kannst du es schon machen, aber musst dann halt extrem umstrukturieren, dir jemanden suchen, der in der Zeit die Firma führt, willst aber vielleicht nicht die Zügel aus der Hand lassen und so, also ja.
Ja, nee, deswegen, also ich bin da auch wenn ich es rechtlich nicht müsste, ich bin extrem, wirklich extrem dankbar und glücklich darüber, wie das bei uns da in der Firma abläuft, wie die beiden das handeln, auch,
ja,
auch einfach im, ja, auch irgendwie die ganze Firma so ein bisschen wie so eine Familie führen. Und das ist sehr schön, da auch einfach so zu wissen, dass einem so der Rücken freigehalten wird bei sowas dann.
Ja, richtig krass. Das heißt, jetzt sind alle Weichen gestellt, ja, für dein Jahr Elternzeit, ne?
Ja, das ist verrückt. Ich kann mir jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das...
Ich auch nicht, Bene.
Weil das bedeutet ja, dass wir dann hier immer den ganzen, also wenn du nicht arbeitest, ich mache hier gerade Gänsefüßchen in die Luft, ganz große, wenn du nicht arbeitest, dann sind wir ja die ganze Zeit zusammen hier, ne?
Ja.
Aber ich kann mit dem Kind und dem Hund rausgehen.
Du kannst immer flüchten vor, ja, uns, ja, ja. Oder vor mir. Ja. Du kannst die beiden nehmen und, ja, fliehen. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, also ich stelle mir das ja nicht so vor, wie wirklich jetzt so ein Jahr Urlaub zu Hause, sondern...
Ich stelle mir das überhaupt nicht wie Urlaub vor.
Nee, aber wenn du gesagt hast, wie wird es, wenn wir beide die ganze Zeit hier sind? Ich habe ja im Gegensatz zu dir, kenne ich das ja ein bisschen... zu Hause zu sein und trotzdem einen Alltag zu haben, der sowohl das Zuhause sein als auch das Arbeiten,
ja,
wie sagt man das? Beingrifft? Nee.
Wow.
Beinhaltet.
Einbezieht.
So. Und.
Vereint.
Ich sag mal so. Ja, payaya, yippie, yippie, yay, es gibt immer was zu tun. Nee, aber man hat ja trotzdem dann irgendwann so eine Art Alltag. Also ich glaube, am Anfang erstmal ganz lange nicht, da ist alles neu und ungewohnt, ja, und es fließen wahrscheinlich die Tränen und die Wundsekrete und irgendwelche Flüssigkeiten. Und nach einer Weile, wenn alles sich mal ein bisschen beruhigt hat, dann schafft man sich irgendwie so eine Art wie Routine und dann halt irgendwann kommt noch Arbeit mit, ja, dazu. Es wird, glaube ich, einfach...
Bei dir.
Bei mir, ja. Es wird einfach nur ganz anders. Aber ich glaube nicht, dass, also ja, es finde ich relativ, liegt es auf der Hand, dass es jetzt nicht so ist, wir wachen jeden Morgen auf und dann sind wir hier und dann ist da ein Baby und ein Hund und wir denken, ja, was machen wir heute für einen schönen Ausflug?
Nee, es wird ja eben, es wollte gerade sagen, es wird ja eh alles erstmal von dem Kind erstmal vorgegeben, was, ja, was man macht, was man nicht macht.
Ja.
Klar, das wird sich irgendwann so ein bisschen eingrooven. Aber ich glaube dann so ein bisschen, wenn man sich das so anguckt, ich habe ja ganz schlechtes.
So. Ich habe gerade so eine Vision vor Augen gehabt, wie ich einfach nach 8, also bitte, jetzt keine Hassmails, es ist einfach nur eine funny Vision, wie ich einfach so nach 6 oder 8 Wochen einfach abstille und dann sag ich, du hast Elternzeit, du machst die Care-Arbeit und dann mache ich einfach mein Ding. Dann fahre ich so mit Freunden, ja, in Wellness-Hotels oder so und du sagst, sag mal, ich bin hier alleine mit allem zu Hause und sage ich, ja, wer hat denn die Elternzeit?
Du meinst, du machst den Mann, oder was?
Ja, quasi.
Das,
ja, ich mache dann einfach so mein Ding die, ja, ganze Zeit, ja, und du, ja, ich lasse dich hier mit allem alleine.
Ja gut, aber ich gehe schon davon aus, dass ich einen Großteil der Care-Arbeit auch mache. Also ich mache jetzt ja nicht, also ich mache ja nicht Elternzeit und mach mir dann hier Hottentotten, Lenz.
Ich frage mich, wie das wird, ob du dann irgendwann ab so einem bestimmten...
Hottentotten sagt man nicht, wa? Ist das nicht sowas?
Ist das politisch schwierig?
Ich glaube, ich habe das mal...
Echt?
Weiß ich nicht mehr genau. Nehme ich auf jeden Fall zurück, falls das irgendjemand...
Okay.
Ein Lenz.
Lenz.
Ein Lenz mache ich mir dann,
ja,
nicht. Werbung.
Du, Bene.
Ariana.
Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto, weil wir auch einen großen Hund haben und so.
Mhm.
Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen.
Ein Cityflitzer.
Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den auch noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön. Weil, mhm, wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen, denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt, Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität. Nämlich, wenn man einfach einsteigt und, mhm, das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit 3 Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
2-0. Das können wir mal. 2-0. 20 Stück.
Dos 0. 20 Stück. Und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei. Die ist perfekt für Parken und Manövrieren. Ne? Du hast ja gesagt, parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, Vene, vorm Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ich stelle mir das halt so vor, dass dann irgendwann, dass ich zu Hause ja abhänge oder so mittags Netflix gucke oder es gibt natürlich noch ganz viele andere Streaming-Dienstanbieter und du mich dann anguckst und sagst, sag mal, die Aufteilung war doch, dass du arbeitest. Also ich mache die Kehrarbeit und du musst ja arbeiten. Ja. Und ich dich dann einfach angucke und sag, nee, bring mir ein Eis.
Nee, bring mir ein Eis. Ich hab gerade ein Kind geboren. Vor 6 Monaten.
Ja, und ich mache einfach so zu Hause, hänge ich einfach so ab.
Ja, ich hab eine Vision tatsächlich. Ich hab ein großes Lebensziel.
Ja.
Ich möchte mir einmal in meinem Leben die ersten 3 Juli-Wochen frei nehmen.
Okay.
Weil da läuft die Tour de France.
Ach du Scheiße.
Und da würde ich gerne einfach jeden Tag die gesamte Etappe gucken. Mhm. Und unser Kind soll ja im Juni kommen.
Mhm.
Und ich sehe mich diesem Lebensziel immer näher rücken.
Was? Ich wollte gerade sagen, du warst noch nie in deinem Leben so weit weg davon, weil es die nächsten Jahre auf gar keinen Fall passieren wird.
Hä, dann ist es ein Monat.
Wie lange musst du vom Fernseher dafür jeden Tag sein?
Dann schnalle ich mir das so vor oder so, ne?
In so eine Trage?
In so eine Trage und dann wippe ich einfach 5 Stunden vorm Fernseher.
Wie lange pro Tag?
Kommt vor allem, wann die Übertragung losgeht, aber so eine Etappe geht schon 4-5 Stunden.
Okay, du müsstest jeden Tag 5 Stunden Fernsehen.
Müsste, dürfte.
Also ich sag mal so, 5 Tage ist ja ungefähr der Amount von einer, was ist das, eine Dreiviertel Arbeitsstelle oder so? Eine halbe ist es ja nicht.
5 Tage?
5 Stunden pro Tag,
so,
meine ich, sorry.
Ja. Kommt drauf auf, wie viele Tage es sind.
Wie viele Tage sind es denn?
21.
Nein, ich meine in der Woche. Montag bis Sonntag?
Montag ist Ruhetag.
Ja, dann ist es ungefähr irgendwie so eine halbe oder dreiviertel Arbeitsstelle. Also vom Aufwand ist es dann so, als würdest du 3 Wochen, wie lange?
Ich arbeite dann quasi bei der Tour de France.
Wenn jemand fragt, was du machst, guckst du so ganz ernst und sagst, du arbeitest bei der Tour de France.
Ja.
Und wenn man ins Detail geht, dann findet man raus, dass du einfach nur jeden Tag Tour de France
guckst. Mit so einem vollgekotzten T-Shirt und einem Baby auf.
Ja, was sich auch schon 3-mal in die Windel geschissen hat, aber du wechselst nicht, weil die Etappe läuft noch.
Ja. Ja.
Also meine Prognose wäre jetzt gewesen, du warst noch nie in deinem Leben so weit weg davon, weil du es dieses Jahr und auch in den nächsten 10 Jahren 100% nicht schaffen wirst, dich 3 Wochen lang aus der Familienaffäre hier rauszuziehen.
Hä, nee, aber so in einem Monat, sagen wir mal, das ist dann 1 Monat alt.
Ja.
Also das kriegt man unterhalten. Also das ist auch sehr, sehr beruhigend, weil man muss ja vorstellen, bei Radrennübertragung ist ja immer so ein Unterton von so einem Hubschrauber. Die ganze
immer.
Zeit. Ja. Eigentlich, okay. Eigentlich schon, also sehr oft auf jeden Fall. Und die Kommentatoren und so, dann lernt es auch gleich ein bisschen Englisch und so. War schon gut.
Notiere das doch mal.
Ja,
und wir gucken da mal, ob es klappt.
Ja.
Wie eine Wette.
Ja.
Finde ich gut. Ich habe auch noch also ist das Thema Elternzeit und Gespräch damit abgeschlossen oder liegt dir noch was auf dem Herzen?
Nee, das Gespräch, nee, das war toll, das hat mir ein ganz tolles Gefühl gemacht.
Da musst du jetzt nur noch irgendein Papierkram kommt da noch auf euch zu dann irgendwann, ne?
Ich glaube, Papierkram ist sehr groß geschrieben, ich muss denen das im Prinzip einfach nochmal schriftlich geben, dann kriege ich das bestätigt.
Einen formlosen Einzeiler, oder?
Es ist wirklich ziemlich formlos. Okay. Es heißt Antrag, aber es ist kein Antrag in dem Sinne, sondern also du schreibst einfach, wann das Kind erwartet wird und dann wie lange in Monaten.
Wie lange? 9 Monate oder was?
Wie lange? Naja, 12 Monate.
Ach so, wie lange du
Jahr.
Elternzeit
genau,
nehmen willst. Ja, okay.
Ja. 9 Monate ist nicht ein Jahr.
Nee, ich dachte Schwangerschaft.
Nee,
oder, ja.
Nein.
Okay.
Das muss man sich bestätigen lassen und das ist dann quasi auch die Bestätigung davon, ist der Schrieb, mit dem man dann Elterngeld und so weiter und so fort. Das
spannend,
alles.
Spannend, okay. Ja, dann Glückwunsch. Dann ist ja jetzt alles eigentlich schon eingetütet, ne?
Du, zack, 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 trockenen Tüten. Ja. Tücher. Naja.
Ja. Was ich noch zu vermelden habe, ist, dass ich meine, ich glaube, der wissenschaftlich richtig korrekte Begriff lautet Mumu. nicht mehr sehen kann. Das finde ich krass. Ich
auch nicht.
Deine oder meine?
Deine.
Wow. Also wenn ich den Bauch so, wenn ich so den Bauch einziehe, Luft anhalte und dann den so ein bisschen wegdrücke, dann geht's noch.
Da habe ich, insgesamt eine Frage dazu.
Ja.
Weil die weibliche Scheide.
Im Gegensatz zur männlichen Scheide.
Im Gegensatz zur männlichen Scheide.
Mhm.
Die, also beim Mann, obviously, steht vorne was raus. So.
Ja.
Das, man guckt runter im Normalfall und sieht das.
Ja.
Aber bei einer Frau ist die ja eh so ein bisschen eher so hinter der Wölbung. Sieht man die überhaupt, wenn man gerade runter guckt?
Also, es kommt jetzt erstmal absolut auf die Frau an. Da fangen wir jetzt bei Biologie wieder zweite Klasse an,
ja.
Weil jeder Körper ist anders und jeder Körper ist aber
schön.
Wunderschön.
Ja.
So, das heißt, man kann ja jetzt nicht eine Norm Mumu. Mhm. Ich bleibe einfach bei Mumu. Scheide ist mir zu, das ist mir zu Doku-Reportagemäßig lehrerhaft.
Mhm.
Ich finde so Mumu gibt so was Familiäres. Das ist so zwischen, das ist nicht so wissenschaftlich schulmedizinisch, aber auch noch nicht so albern wie so der Pipi-Hahn oder
Spalte.
So. Das ist mir zu vulgär.
Mhm.
Spalte.
Mhm.
Genauso wie alles, was man piepsen oder mit so Sternchen markieren müsste, ist mir auch dann zu vulgär.
Mhm, okay.
Aber Mumu finde ich eigentlich, mochte ich schon immer gerne.
Okay.
Mumu finde ich toll.
Ja.
Ich bin Mumu-Mensch.
Das heißt, die Mumu fängt manchmal früher, manchmal später an. Manchmal,
ja, absolut. Ja. Bei manchen ist die riesig groß.
Das ist wie eine Arschritze auch, ne? Bei manchen, manche beugen sich nach vorne und haben bei einem Zentimeter nach vorne beugen schon Mauerdekolleté. Und andere machen mit den Händen bis auf den Boden und man sieht nichts.
Ich würde es jetzt eher mit Brüsten vergleichen, aber kannst du auch mit einer Po-Ritze machen, wenn du es willst, ja.
Ja, wegen ritzenförmig.
Ja.
Ja.
Naja, du, bei manchen kommt da ja ganz viel raus, bei manchen Mumus. Also da ist nicht einfach nur ein Schlitz, sondern da ist ein Vorbau quasi
so,
noch
ja,
davor.
Ja.
Also genau, da siehst du natürlich,
okay,
da brauchst du dich nur leicht nach vorne beugen und dann siehst du da wird quasi wortwörtlich rot. Teppich ausgerollt.
Okay, gut.
Den du da siehst.
Ja,
ja, bei mir sieht man gerade.
Vorhang auf.
Hm? Was? Vorhang auf, genau, genau. Bei mir sieht man gerade relativ wenig und ich muss halt, wie gesagt, diesen Bauch so wegdrücken und dann geht's gerade noch. Aber das war interessant. Obwohl ich jetzt noch nicht, wie ich behaupten würde, noch nicht so eine Riesenkugel da habe, aber alleine diese, ich finde ja, es hat so was Wampenartiges und alleine diese Wampe ist halt schon so groß, als dass ich da nichts mehr sehe. Das war ein interessanter ich sag auch mal Meilenstein, man hat ja bei Kindern oft diese Meilensteinkarten, ne? Da machen ganz viele Paar oder Leute mit Kindern, Babys, machen da Fotos von, zum Beispiel. Da steht dann drauf, heute bin ich ein Monat alt, heute bin ich drei Monate alt.
Was
heute
immer gelogen ist, weil dieses Kind, das ich, fühlt da ja gar nichts aus. Das machen ja jetzt die Eltern. Heute
was
bist du ein Monat alt.
Das steht ja nur da. Oder heute bin ich zum ersten Mal gekrabbelt. Heute ist mir der erste Zahn gewachsen. Heute hatte ich das erste Mal eine nächtliche Erektion. Und dann legt man das Wesen dahin, legt diese Karte daneben, macht ein Foto, hat man eine schöne Erinnerung. Wir machen unsere eigenen Meilensteinkarten, habe ich jetzt schon rausgehört. Du hast deine Meilensteinkarte. Ich habe jetzt meine Arbeitgeber informiert, dass ich Elternzeit nehme.
Ja.
Und meine Meilensteinkarte für heute wäre, ich kann meine Mumu nicht mehr sehen.
Ja.
Finde ich schön mit dem Meilensteinkarten. Vielleicht machen wir das mal einfach so hier und da mal.
Einfach so.
Das ist meine Meilensteinkarte. Ja.
Mumu
genau.
Nicht mehr sehen.
Mumu
okay.
Kann ich nicht mehr sehen. Mhm.
Gab es da einen Tag, an dem du runtergeguckt hast und dachtest, oh, meine Scheide ist weg? Oder?
Naja, also so oft gucke ich da jetzt auch nicht runter. Meistens
bist du schamig? Bist du schamig?
Nee, guckst du da oft gezielt runter?
Aber hallo.
Aber hallo, warum?
Meine Güte, geht's uns gut.
In welcher Hinsicht denn? Und wer ist uns? Du und ich, oder?
Ja, also du bist Nutznießerin.
Ich bin Pächterin.
Nee, na gut, aber also der Penis ist halt auch einfach immer da.
Der ist immer da,
ist
ja
schon,
stimmt.
Also
immer
ist schon
da, immer da, immer da.
Ist das so ein Kindergartenlied von
nee,
dir?
Nee, das ist doch die, was ist denn das nochmal?
Ja, weiß ich ja nicht.
Ey, warte mal, was ist denn das für ein Schlager? Das ist doch die, das gibt's doch nicht. Eigentlich heißt es immer wach oder immer.
Drei Tage wach.
Nein, das geht schon so, genau so. Immer, immer.
Das ist jetzt der Moment, wo bei den ZuhörerInnen sich die Nägel hochkräuseln.
Jetzt
weil
bin ich
die,
richtig traurig, dass mir es gerade nicht
weil
einfällt.
Die, weil die es genau wissen und die müssen uns jetzt dabei zuhören, wie es dir nicht einfällt.
Oh, sowas hasse ich. Und dann will man in das elektronische Endgerät reinschreien. Ja. Mein Gott, das ist doch Manuela von RTL 2 mit dem Song.
Ja, da.
Hä, das gibt's doch Andy, nicht.
Komm, wir lassen die jetzt richtig hängen. Wir gehen einfach weiter.
Ja, okay. Ja,
tschüss. Lassen wir mit diesem unguten Gefühl jetzt einfach da sitzen. Liegen, stehen, laufen.
Ich find's nicht, scheiße.
Entweder vielleicht ist es sowas wie bei mir, vielleicht gibt's es nicht.
Doch,
du denkst, es gibt's.
Nee. Kerstin Ott, die immer lacht.
Ist es diese Lachtherapeutin oder ist diese?
Nee, das ist, sag mal, habe ich heute Demenz oder was ist da los?
Gibt's doch, ist es ein Ding, Schwangerschaftsdemenz oder ist es so ein
böses
Ding, was man Frauen nachsagt?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ich habe das auf jeden Fall.
Du hast Schwangerschaftsdemenz, ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Seit der Schwangerschaft meiner Mutter.
Kerstin Ott, die immer lacht, genau, die meine ich auf jeden Fall.
Ja.
Und wo waren wir jetzt, thematisch? Ach so, hier. Schniedelwutz
ist immer da.
Der ist immer da und du guckst ihn dir immer
also,
an.
Auch in einem normalen Verhältnis zu seinem Penis ist so ein Penis ja viel aufdringlicher als eine Scheibe.
Vielleicht liegt es daran, ja. Genau. Ich gucke eigentlich meistens nur aus betriebsbedingten Gründen runter.
Echt, ja?
Ja, zum Beispiel zur Wartung, zur Pflege.
Schneckentüff.
Oh Gott, Schneckentüff, Enthaarung, solche Sachen.
Ja.
Genau, und dann, da ist mir das dabei aufgefallen, ja, dass es nicht mehr so einfach geht.
Dass du quasi...
Dass ich runtergucke, also es...
Du wolltest eine Wartung vornehmen?
Ich wollte eine Wartung
vornehmen. Du wusstest nicht mehr, was wollte ich eigentlich machen? Hier ist ja gar nichts.
Quasi.
Hier ist ja nichts.
Nee, aber ich glaube, der Zeitpunkt nähert sich, an dem ich einen Spiegel aufstellen muss, um da ranzukommen.
Hm.
Wie wenn man so einen Hund, so einen... Brett mit so Rollen drunter unter ein Auto schiebt.
Oh ja.
So wird es dann langsam. Ja. Also das nähert sich auf jeden Fall.
Ah, cool.
Und ein Spruch, der mir in letzter Zeit begegnet ist, der ist mir auch schon tausendmal begegnet, aber in letzter Zeit habe ich echt gedacht, also das, Leute, ist einfach Quatsch. Den hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und zwar, wenn es um die Geburt geht, es ist da reingekommen und es kommt da auch wieder raus.
Das ist ja völlig bescheuert.
Schön, dass es dir beim ersten Mal auffällt. Ich habe diesen Spruch schon ganz oft gehört und immer, habe mir jetzt nicht viel bei gedacht, aber er hat mir schon impliziert für mich, das ist ein ganz natürlicher Vorgang und irgendwie kommt es da raus.
Ja,
je
das
näher
schon,
jetzt
aber
je größer das Thema Geburt für mich privat wird, desto mehr fällt mir auf, was ist das denn für ein Schwachsinn? Als es reingekommen ist, war es 1 Millimeter groß. Wenn es rauskommt, ist es ungefähr 56 Zentimeter groß.
Das ergibt gar keinen Sinn. Selbst wenn man vom Reinkommen, selbst wenn wir von einem sehr, sehr großen Penis ausgehen, der da ja mal durch ist auch.
Ja.
Auch der ist ich habe letztens eine Doku gesehen über einen Mann, der sich den Penis hat vergrößern lassen, ganz extrem, einer hier aus Berlin. Aber das ist auch nicht mehr als Penis zu erkennen.
Sondern als nackt, als Ratte.
Also die haben den nicht nackt gezeigt, sondern halt, es war so eine Beule in der Hose. Das hatte wahrscheinlich schon so Kindsausmaße.
Wirklich? Mhm. Und was haben die da reingetan, dass er so groß wird? Das interessiert mich jetzt.
Alle möglichen Injektionen, Kochsalzlösung und irgendwas.
Harte Sachen oder?
Nee, schon so irgendwelche Lösungen, Botoxe, Silikone und sowas alles.
Ah, okay, also so Spritzen und Flüssigkeiten.
Ja.
Okay.
Keine Prothesen oder irgendwas.
Nicht eine alte Zucchini, oder?
Nee, aber auf jeden Fall. Ja, wer mit dem Verkehr hat, der weiß vielleicht, wie eine Geburt ist. aber unter, sag mal, normalen, durchschnittlichen Bedingungen ist auch da der Unterschied zwischen dem Penis, der das Kind da mal reingeschickt hat, und das Kind, was dann letztendlich rauskommt, ja eklatant.
Ja, eben. Deswegen. Also
ist ein dummer Spruch.
Ich sag mal, der resoniert nicht mehr mit mir. Ja.
Nee, ist ein schönes Kreislaufbild so, aber ist absoluter Quatsch. Also ist jetzt nichts, was einen beruhigt.
Nee, das absolut nicht. Und wo wir schon mal bei beruhigen sind, ich hatte einen absurden Eye-Opener-Moment, möchte ich es nennen. Und zwar, ich habe ja immer noch diese Übelkeitsanfälle und habe Zwieback gegessen, weil ich glaube, das hattest du mir mal besorgt und es hilft ganz gut dagegen. Und ich habe, glaube ich, also vielleicht habe ich in den letzten Jahren mal während irgendeiner Krankheitsphase oder bei einem schlimmen Kater von zu viel Wodka aus Übelkeitsgründen Zwieback gegessen, aber eigentlich so bewusst nicht mehr seit, glaube ich, meiner Kindheit. Und ich habe so gedacht, ach, das schmeckt ja Interessant. Wusste gar nicht mehr, wie Zwieback so schmeckt. Gut schmeckt es, aber es schmeckt auch wahnsinnig süß irgendwie. Und da habe ich schon kurz überlegt, dachte, nee, die machen die doch keinen Süßstoff rein. Aber sag mal, wieso schmeckt denn das Zwieback so süß? Und dann habe ich hinten auf die Packung drauf geguckt und ich konnte es nicht glauben. Ich wollte dich gerade raten lassen, aber du weißt es ja, weil ich habe es ja sofort gesagt. Es ist quasi fast, könnte man sagen, nur Mehl und Zucker drin.
Mhm.
Das ist so absurd. Da ist so viel Zucker in Zwieback.
Ja, ist Energielieferant.
Aber das finde ich unglaublich. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte halt immer seit meiner Kindheit, dass es irgendwie sowas wäre wie ein, nicht ein Vollkornbrot in anderer Form, aber sowas. Weil ich finde, Eltern oder Elternfiguren tun ja auch ganz oft so, als wäre das jetzt irgendwie was vom Himmel gesandtes Allheilmittel.
Naja, aber in welchen Situationen kriegst du Zwieback?
Ja, eben.
Kriegst du
ja nicht
Zwieback einfach
ist.
Als Frühstück? Genau.
Manchmal auch. Also habe ich in meiner Kindheit auch schon mit Butter und Marmelade gegessen.
Echt, ja?
Kann ich dir sagen, zerbricht oft, wenn man Butter drauf schmieren will. Sollte
an,
man
an den unnötigsten Stellen.
Ja.
Meistens
und dann,
zerbricht es so, dass man so ein ganz kleines Stück noch in der Hand hat und alles andere so an der Unterlippe klebt.
Und weißt du, was ich dann so gerne gemacht habe? Oder auch würde ich immer noch machen, wenn ich jetzt noch Zwieback essen würde. Wo ich glaube, ich esse jetzt nie wieder Zwieback. Wenn das dann gebrochen ist.
Hm.
Und man hatte aber Marmelade drauf oder wollte noch Marmelade drauf machen. Ja. Wie kann man das denn dieses gebrochene Ding noch essen?
Einfach wieder in die Hand nehmen und essen?
Die Einzelteile?
Ja.
Nein. Ich habe die Bruchstellen mit Butter gekittet, sodass ich es wie eine zerbrochene Vase mit Sekundenkleber wieder mit Butter zusammen.
Hast du dich so wie Indiana Jones gefühlt, der so ein altes Relikt wieder...
Nie geguckt. Aber bestimmt.
Boah, krass.
Ja. Hab's mit Butter wieder zusammengeführt und dann überbrückt, also oben drüber Marmelade. Und wenn ich eine Kunsthistorikerin wäre, niemand würde merken, dass ich an dem Kunstwerk was verändert habe.
Aber wenn du eine Kunsthistorikerin wärst, dann hättest du auch Indiana Jones geguckt.
Ja, könnte sein. Es war auf jeden Fall wirklich
erstes Semester.
Für Mindblow der Woche reicht's nicht, ehrlich gesagt, für die Rubrik Mindblow der Woche. Aber es war krass auf jeden Fall, wirklich. Also diese Erkenntnis.
Aber ich hab's da schon gesagt und ich sag's jetzt hier auch nochmal für die Öffentlichkeit. Eltern müssen das ja auch irgendwie in ihre Kinder reinkriegen. Wenn die krank sind und nicht essen wollen und auch kaum was bei sich behalten müssen, muss ja die Energie in dieses Kind rein. Und deswegen kriegt man ja Cola, die voller Zucker ist, Salzstangen, die super kohlenhydrathaltig sind und Salz haben, Zwieback, was super viel Energie liefert, weil Kinder einfach sonst keine Energie haben. Muss ja rein.
Schön wissenschaftlich zusammengefasst.
Und es gab früher, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, es gab Zwieback mit, ich glaube, so ein bisschen so einer kleinen kokosklebrigen Schicht drauf. Die waren geil.
Das habe ich geliebt. Ja, das war toll. Geil. Aber es war doch Mini-Zwieback, oder?
Die gab's ganz früher gab es die, glaube ich, erstmal in der normalen Größe. Und dann hat sich herausgestellt, das hat mit Kranksein nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Süßigkeit. machen wir mal eine kleinere Größe draus für unterwegs.
Bede, ich habe noch so viel zu erzählen, jetzt schon so lange geredet.
Ey, komm, erzähl.
Nee, ich weiß gar nicht mehr, was ich auf jeden Fall hier noch zu vermelden habe, ist auf dem Weg in Richtung siebter Monat. Ich habe uns für einen Geburtsvorbereitungskurs angemeldet.
Geil.
Und es war, wie bei vielen Dingen, aber es macht mir auch Spaß, Recherchearbeit, wie das funktioniert, weil die Krankenkasse das ja übernimmt.
Ja.
Und was ich richtig toll fand, ist, jetzt muss ich gerade überlegen, wo das stand, ob das auf der Seite der Hebamme war, die den Geburtsvorbereitungskurs gibt oder bei meiner Krankenkasse. Nee, ich glaube, es war bei meiner Krankenkasse. Da stand erklärt, dass der Geburtsvorbereitungskurs irgendwie anteilig bezahlt wird und dass auch anteilig für eine Begleitung bezahlt wird. Und da stand nicht für den Mann oder für den Vater oder den Partner. Und ich fand das so vorbildlich modern, dass da stand Begleitung. Und es ist ja auch nicht so, dass jede Frau, jede gebärende Person zwangsweise überhaupt Partner oder Partnerin hat. Vielleicht ist es eine Achtung Single-Parenting-Frau und die muss oder nimmt zum Geburtsvorbereitungskurs dann ihre Schwester mit oder Cousine oder beste Freundin oder Kumpel oder wie auch immer. Und ich fand das wirklich, also es hat mir sehr wohl gefallen, dass ich da gelesen habe, dass anteilig auch für eine Begleitung über die Kosten übernommen
werden. Muss aber, wenn man trägt sich ja auch eins, muss dann immer die gleiche Begleitung sein, ne? Kann jetzt nicht jede Woche wechseln.
Man nimmt immer eine andere Freundin mit oder so.
Na, einfach um das mal zu zeigen.
Das weiß ich nicht tatsächlich.
Weil der Teil wird ja auch erstattet. Also stimmt, aber es ist ja für die Person egal.
Du zahlst es ja dann eh einmal. Und ja. Ich weiß nicht, ob der Person, die den Geburtsvorbereitungskurs gibt quasi, ob der das dann wichtig ist, dass da immer die gleiche Person mitkommt, könnte ich mir schon vorstellen. Das ist ja wahrscheinlich auch, die Person kommt ja mit, um auch zu erfahren, also die Begleitperson, wie geht so eine Geburt vonstatten, was passiert da, was kommt auf uns zu, wie kann ich unterstützen, und das ist ja überhaupt nicht zielführend, wenn jedes Mal jemand anderes mit dabei ist, von daher.
Hast du auch immer, wenn du vonstatten sagst, so ein Ferdinand vonstatten vor
Manchmal
Augen?
Manchmal tatsächlich, ja.
Ich habe immer so ein Typ auf dem Pferd, ist dann reitet immer kurz bei mir durch den Kopf.
Ich, von einem Schloss, oder? Mit einer grünen Wiese?
Ja,
ja, kann
der
ich
Herr,
verstehen.
Der Baron vonstatten.
Herr vonstatten, der macht auch in Krawatten, ne?
Ja, so Tücher, ja. Einstecktücher.
Ja, Seidentücher.
Ja.
Und Pyjamas.
Ja, doch, ja. Der hat so Slipper auch. So morgen.
Das sind für mich Unterhosen übrigens.
Morgen, nee, so rein, also nicht so richtige Schuhe, sondern so Morgenmantelschuhe, so rein Slipper-Dinger, wo man nur so reinrutscht.
Vorne so einen Schnecken eingeschnörkelt?
Nee, nicht so.
So ein Glöckchen drin?
Ja, nee, das ja, nicht. Nee. Naja, das ist Ferdinand vonstatten auf jeden
das
Fall.
Das ist Ferdinand vonstatten. Und was ich auch ganz bewusst ja gesucht habe, ich weiß gar nicht, ob es dir so wichtig war, mir war es auf jeden Fall wichtig. Absurderweise kenne ich aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich, lass mich mal überlegen. Ja, ich kenne, glaube ich, nur FreundInnen oder Paare, die einen Geburtsvorbereitungskurs übers Wochenende gemacht haben. Weiß ja gerade auch nicht, vielleicht habe ich wirklich Demenz, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Wo man Freitag oder ich glaube Samstag, Sonntag jeweils sieben Stunden den Kurs hat. Das ist Belastung Nummer 1 und Belastung Nummer 2 ist, dass man die ganze Zeit auf so Yogamatten oder so am Boden sitzt. Was natürlich vor allem für eine schwangere Frau doch eine relativ hohe Belastung ist. Und ich finde auch, also so stelle ich es mir zumindest vor, dass man überhaupt nichts behalten kann, was da erzählt wird, weil so lange bin ich gar nicht aufnahmefähig. Ja. Und ich stelle es mir auch so vor, dass das ist ja so ein Prozess, man kriegt ja richtig wie so einen Stundenplan, achso, im Kontrast dazu machen wir den über 7 Wochen und dann einmal die Woche abends für 2 Stunden. Und da gab es ja konnte man einsehen wie so ein Kursplan oder so, was pro Abend besprochen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit wachsender Erkenntnis oder wachsendem Wissensstand dann auch noch so neue Fragen oder Themenfelder auftauchen, die man dann vielleicht in der Woche danach bespricht, was aber nicht passiert, wenn man so einen Crashkurs hat. Und ich finde, da ist immer dieses, typischerweise dieses Phänomen, dass man dann nach Hause geht und in den Tagen danach, wenn das nochmal so nachwirkt, dann tauchen so Fragen auf und dann, also klar, man kann sie schon stellen. Entweder meldet man sich nochmal bei der Person, die den Kurs gegeben hat, oder man hat vielleicht eine Wochenbetthebamme oder eine Beleghebamme oder einen tollen Arzt, eine tolle Ärztin, dem man die Fragen stellen kann. Aber irgendwie in meiner Vorstellung habe ich gedacht, nee, ist doch schöner, wenn man das so auf Wochen verteilt, statt so zwei Tage am Wochenende das so durchzuprügeln. Ja.
Ja, ist, glaube ich, bei vielen Leuten wahrscheinlich auch organisatorisch irgendwie vielleicht einfacher, das am Wochenende irgendwie mal mit einem Schwupp dich abzuhaken, weil einfach unter der Woche viel los ist oder weil man lange arbeitet und man kommt da nicht früher los zu so einem Kurs oder was auch immer oder die Zeiten passen nicht.
Ja.
Aber ich glaube, dass, also ich persönlich finde es cool, dass wir das so machen, weil.
Ich auch.
Also das ist irgendwie ja auch ein wichtiges Thema irgendwie, dem man auch so ein bisschen den Raum und die Zeit
ja,
geben
total.
Kann.
Ja, total.
Und bin gespannt.
Ja, das steht auf jeden Fall noch an. Und bevor wir auf dem Pferd von Ferdinand vonstatten gegen Ende reiten, ich habe tatsächlich noch einiges, was ich heute nicht loswerden konnte, versuche ich einfach beim nächsten Mal unterzubringen. Aber eine Sache, die haben wir, glaube ich, angesprochen vor... Wie lange machen wir diesen Podcast
200
jetzt? 80 Jahre. Ja. Und das war wirklich noch in der Kinderwunschzeit, das weiß ich noch. Da sind wir nämlich irgendwann mal an diesen Punkt gekommen mit dem Thema Hauptsache gesund, was man bei Kindern oft sagt, wenn es vor allem darum geht, was wird denn Junge oder Mädchen? Und dass dann viele, diese Einteilung, aber bei denen so der Fokus auf dieser Geschlechterfrage, die den irgendwie so verwerflich finden oder doof oder so, sagen dann, naja, das Wichtigste ist ja, dass das Kind gesund ist. So. Und mit wachsender Reflexionsfähigkeit in unserer Gesellschaft, wo bei bestimmten Themen mehr darauf geachtet wird, warte mal, ist das eigentlich so cool, wenn wir das so sagen? Ist das so cool, wenn wir das so machen? Ich finde auch bei ganz vielen Themen, ob das jetzt so genderstereotypische Witze sind oder Diskriminierung, Rassismus, Ungleichberechtigung von Frauen und Männern, wie auch immer, ist halt, glaube ich, irgendwann mal aufgefallen, dieser Spruch ist ein wenig ableistisch, also diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderung, weil es ja aussagt, Hauptsache, das Kind ist gesund / nicht krank, genau. Und wir hatten in unserer Kinderwunschzeit oder während der Kinderwunschbehandlung das Thema schon mal angerissen oder irgendwann mal gesagt, können wir auch nochmal drüber sprechen. Und seitdem war das immer auf meiner imaginären Themenliste im Kopf, wo ich dachte, da müssen wir eigentlich mal drüber reden. Und das ist tatsächlich was, das, ohne dass es irgendjemand von euch mitbekommen hat, schiebt, wird es von Folge zu Folge geschoben, weil wir es nie schaffen oder das nie irgendwie einflechten. Und heute möchte ich das aber mal ganz gezielt ansprechen, weil ich vor allem bei so in Kommentarspalten bei Social Media immer noch sehe, dass das nicht bei allen angekommen ist. Mhm. Und ich finde, dass es alleine deswegen wichtig ist, das anzusprechen, weil ich mir sicher bin, dass auch hier Leute zuhören, bei denen das noch nicht angekommen ist. Und das ist nicht despektierlich gemeint, aber die denken, hä, wieso? Aber ist doch wirklich Hauptsache gesund. Also ist doch, am Ende ist doch egal, ob Junge oder Mädchen. Hauptsache dem Jungen geht's gut. Nee, aber am Ende ist doch egal, ob Junge oder Mädchen. Hauptsache das Kind ist kerngesund und hat keine Krankheiten. Und dass das aber, ja, diskriminierend ist und abwertend Menschen gegenüber, die vielleicht in Anführungsstrichen in diesem klassischen Sinne nicht vollkommen gesund auf die Welt kommen, denen vielleicht mal die Augen zu öffnen, was dieser Satz eigentlich aussagt und für eine Botschaft hat. Ich erinnere mich sehr gut, ich hatte eine Freundin, die ist so, die ist, glaube ich, wir sind gerade noch in der Schule gewesen, da ist die schwanger gewesen, also so 13. Jahrgang und da war es tatsächlich, es war super aufregend für mich, wir waren irgendwie 18 oder so und das war, ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil wie du weißt, habe ich ja schon in sehr jungen Jahren in Kitas und Babyeinrichtungen.
Bis du Hausverbot gekriegt hast?
Bis ich Hausverbot gekriegt habe, ehrenamtlich gearbeitet, deswegen ist mir natürlich das Herz aufgegangen, das Herz und die Hose, dass eine Freundin von mir schwanger ist, war natürlich wirklich wie ein Lebenstraum, der für mich wahr wird, weil ich wusste, ich kann mich bald die ganze Zeit um ein Baby mit meiner Freundin kümmern, aber
hast du das eingefädelt?
Dass die schwanger geworden ist? Ja, ich habe das Kondom durchgestochen mit einer Nadel. Nee, aber so ganz viele Themen, dass ich auf einmal so sehr nah dran war und mich dann reinfühlen konnte, krass, wie ist es, wenn man zwischen den Ultraschallterminen dann irgendwie ein paar Wochen Pause hat und die ganze Zeit denkt, oh, schlägt das Herzchen jetzt weiter und ist es noch da und genau, wächst da jetzt wirklich immer noch was und ist alles okay? Und dann auch wirklich diese Frage, wird es jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, also das ist ja fast mein halbes Leben her. Jetzt bin ich 36. Ja, es ist relativ genau mein halbes Leben her, dass wir tatsächlich, ich bin mir sicher, wir haben es auch ausgesprochen, aber auf jeden Fall diesen Gedanken hatten von Hauptsache gesund. Am Ende ist es ja egal. Und ich weiß auch, dass ich entweder viele Dokus gesehen habe oder wir haben uns viel unterhalten und es gibt so viele Krankheitsbilder, wo wir dachten, oh Gott, was da alles passieren kann, dass es ja wirklich am Ende so egal ist, welches Geschlecht dieses Kind jetzt hat. Hauptsache, ja, es ist gesund. Das haben wir damals halt, erinnere ich mich noch. Du, witzigerweise, als wir uns über das Thema unterhalten haben, du bist damit noch gar nicht so in Berührung gekommen, ne?
Nee, auch ich hatte, mit diesem Satz nicht. Nee, ich hatte tatsächlich, also natürlich hat man den gehört, ich habe mir da aber nie so krass Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und für mich bedeutet es, also ich habe das immer eher so verstanden mit, das kommt nicht zur Welt und hat irgendwie, weiß nicht was, so
drei Beine.
Nee, gar nicht sowas, sondern halt so Keuchhusten oder so. Also sowas dachte ich. Also irgend, oder weiß nicht, was man als Kind oder eine Lungenentzündung oder was so ein Kind halt irgendwie direkt haben kann. Weiß ich ja nicht, irgendwie, oder eine Bindehautentzündung oder so.
Das wäre wirklich sehr
Nee, aber an sowas habe ich halt gedacht.
Ach so. Nee, das ist aber tatsächlich in den meisten Fällen damit nicht gemeint.
Ja, ich weiß,
weil
das
wenn man
ich,
sagt,
das
okay, dieses Geschlecht ist ja gar nicht so wichtig, Hauptsache es ist gesund, ist damit ja nicht gemeint eine Bindehautentzündung, weil dafür machst du ein paar Tropfen ins Auge, dann ist es wieder okay.
Ja, genau, aber wie gesagt, ich hatte damit nicht wirklich Berührungspunkte und als du das dann irgendwann angesprochen hast, da war ich halt erst so, hey, ja, aber ist doch wichtig, weil ich halt an sowas gedacht habe, irgendwie Fieber oder ne, was man halt so haben kann.
So, okay, das ist ja skurril, dass du das dachtest. Naja, die meisten Menschen oder ich unter, also ja, würde ich jetzt mal unterstellen, also bei den meisten Menschen bin ich mir sehr sicher und ich unterstelle es jetzt mal den allermeisten, sprich, das ist wirklich auf einen ganz kleinen Prozentteil, der skurrilerweise, wie du denkst, dass es nur um Fieber oder eine Bindehautentzündung geht, den meisten halt darum geht, vor allem wenn die das so abwinken und sagen, ja, ein Mädchen wäre schön, obwohl ein Jungen, dann hätten sie zwei oder dann wäre ich endlich Oma von einem Jungen. Ich habe ja bis jetzt nur Enkelin oder sowas. Mhm. Und wenn man dann sagt, ach, aber eigentlich ist das Geschlecht doch egal, Hauptsache ist gesund, dass im Subtext irgendwie so mitschwingt, Hauptsache das Kind hat keine große, also keine weitgreifende Krankheit oder Behinderung.
Ja,
so.
Ja.
Und das Problem an diesem Satz ist ja, dass er gleichzeitig aussagt, in dem Moment, wo man sagt, das Wichtigste ist, dass das Kind gesund ist, sagt man, ich möchte nicht, dass es krank ist, weil es dann zum Beispiel nicht vollwertig genug ist oder ich es nicht lieben kann oder das nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt hat. Und was man auch automatisch sagt, ist, dass wenn ein Kind mit Behinderung auf die Welt kommt oder eine Frau ein Kind mit Behinderung auf die Welt bringt, dann hat es ja dieses Ziel, Hauptsache gesund, nicht erreicht. Mhm. Weil wenn man immer sagt, Hauptsache gesund und dann bringt eine Frau ein Kind auf die Welt, was eine Behinderung hat, dann ist ja so, es hat bei dir leider nicht geklappt. Wir hatten es dir ja so gewünscht. Mhm. Ne? Also das sind ja dann irgendwie so Folgeszenarien. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, weil wir es ja auch schon vor 380.000 Folgen angesprochen hatten. Und ich mache dann manchmal so, ich führe dann so imaginäre Gespräche mit jemandem, auch was so Diskussionen angeht mit Menschen, die rassistische Äußerungen formulieren und da sehr unbelehrbar irgendwie sind. Dann führe ich manchmal im Kopf so mit also imaginäre Gespräche mit Leuten, die es jetzt gar nicht gibt, sondern ich stelle mir dann irgendeinen Dietmar aus einer Kommentarspalte vor und stelle mir vor, was diese Person so als Argumente nimmt und was ich dann dagegen sagen würde oder was meine Haltung wäre. Es hilft mir auch manchmal zu gucken, was ist denn meine Haltung eigentlich? Und was dabei so ein Gedanke, der dann immer klarer wurde, war, dass ich bei diesem Thema zumindest eine ganz feine Linie ziehen oder einen Zusatz formulieren würde. Also Hauptsache gesund sagt ja aus, das ist das Wichtigste, dass das Kind gesund ist und dass es nicht krank sein soll. Mhm. Oder genau, oder was steht auf der anderen Seite von gesund?
Ne, da hatte ich ja eine andere Vorstellung.
Ja, interessanterweise hattest du eine andere Vorstellung.
Ich habe das zum Beispiel gar nicht an Behinderung, sondern wirklich einfach an Fieber.
Ja, okay, aber ich glaube, da können wir uns jetzt einig sein, dass das die meisten Leute nicht meinen, wenn sie sagen, Hauptsache gesund, sondern dass es genau eher.
Ja, das ist ja das Grundproblem, dass es da eine Abstufung gibt von wann ist ein Mensch gesund und wann nicht. Also es heißt ja nicht, dass jemand mit Trisomie 21 nicht gesund ist.
Genau, und das ist nämlich die Linie, die ich ziehen wollen würde. Und zwar, es gibt nur, also eine, oder was heißt eine Ausnahme, aber ich würde unterscheiden in, es gibt Krankheiten, also tatsächlich Krankheiten, Krankheitsbilder, die das Leben auch für die Betroffenen, also das Kind oder das dann später aus diesem Kind heranwachsenden Erwachsenen, absolut nicht lebenswert machen. Und ich persönlich, spreche jetzt nur für mich, kann den Wunsch nachvollziehen, dass man das weder dem Kind noch sich selbst wünscht. Also es gibt Krankheiten mit einer ganz niedrigen Lebenserwartung. Es gibt Krankheiten, wo die Kinder oder die Menschen, die dann an dieser Krankheit erkranken, wirklich leiden. Oder Organe anfangen aufzulösen oder keine Ahnung, wo das Atmen so schwer ist, dass die theoretisch über Jahre gestreckt ersticken oder irgendwie sowas. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, in dem Moment, wo es die Lebensqualität und die Zeit, die diesem Wesen bleibt auf der Welt oder auf der Erde quasi, so wenig lebenswert macht, das ist was, wo ich sage, okay, das ist wirklich was man niemandem wünscht.
Mhm.
Und wo ich auch absolut verstehen kann, dass man sagt, das möchte ich nicht, das soll das Kind nicht haben, weil das ist einfach kein schönes Leben. Und ich finde, das ist wichtig, darauf zu gucken. Das ist diese Linie, von der ich gesprochen habe, die ich ziehen würde, zu gucken, schließt es das aus, dass das Leben lebenswert ist für das Kind oder für diesen Menschen? Also, dass der eine gewisse Lebensqualität hat.
Ja, aber ja, also ja, auf der einen Seite verstehe ich, was du meinst, aber irgendwie so ein bisschen kann man ja dem Lebewesen dann quasi, also mein Gedanke ist, egal was da rauskommt, das Ziel ist es, dieser Person das bestmögliche Leben bieten zu können. Egal, ob das jetzt leider besonders kurz sein wird und man weiß das vielleicht auch schon, weil es ist bekannt, was das für eine Krankheit ist oder was auch immer, würde ich da auch in der Situation jetzt nicht sagen, ah, Junge oder Mädchen, Hauptsache gesund, hat nicht geklappt, schade, so, sondern dann also das finde ich, den Gedanken finde ich ganz, ganz absurd in so einer Situation, sondern dann guckt man einfach, wie man es dieser Person so lange wie möglich, so schön wie möglich macht.
Wenn es dann da ist, das stimmt, aber es geht ja immer darum, es geht ja auch um diese Frühdiagnostiken, dass man vorher schon guckt, ist das Kind, Achtung, Anführungsstriche in der Luft, gesund.
Mhm.
Darum geht's ja auch. Und ich finde das einfach legitim, dass man sich da was anderes wünscht. Wenn diese Krankheit, diese zu erwartende Krankheit oder die genetisch festgestellte Krankheit solche Ausmaße hat, dass man weiß, das Leben ist nicht lebenswert, weil die Krankheit einfach so krass in die Lebensqualität eingreift oder diesem Lebewesen das Leben so schwer macht, sagen wir, das Atmen oder was auch immer, dass es wirklich einfach leidet, dann finde ich das, ich persönlich, nur ich, das legitim, dass man sich da zumindest was anderes wünscht. Das kann ich verstehen. Aber ich finde dieser Satz erstmal grundsätzlich mit diesem Hauptsache gesund und auch was der impliziert und was der damit ausschließt, das kommt wirklich aus einer Zeit, also nicht ohne Grund kommt es von vor 20, 30, 40, 50, 60 Jahren, wie auch immer, als sich auch noch um Diskriminierung und Rassismus, strukturellen Rassismus und so keine Gedanken gemacht wurde, wo man dann irgendwie in so
2023? 2023?
Ja, genau. Wo man so in Gesellschaftsgruppen halt eingeteilt hat und dann einteilt in lebenswert und nicht lebenswert. Und das eine wünsche ich mir.
Als alles in Norm eingeteilt wurde.
Ja, gut, ist immer noch so, aber ich finde zumindest, dass da eine gewisse Entwicklung in unserer Gesellschaft erkennbar ist. Das finde ich tatsächlich, dass sensibilisiert wird bei ganz vielen Sachen. Und auch wenn wir bei super viel, also bei sehr, 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 sehr vielen Dingen noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind, finde ich das gut und kann ich das nicht wertschätzen, das wäre jetzt schon zu viel gesagt, aber dass zumindest wir, und mit wir meine ich als Gesellschaft, drüber nachdenken und uns und nicht mehr einfach nur diesen Satz rausposaunen, die meisten oder viele zumindest, diesen Satz nicht mehr rausposaunen, sondern uns überlegen, sag mal, was bedeutet der eigentlich? Was sagt der aus? Und was sagt der für Menschen aus, die wir dann meinen mit, ja, die sind nicht gesund auf die Welt gekommen? Und dass die mit angesprochen werden mit diesem Satz. Es ist ja nicht so, dass diese Menschen und deren Familien und Angehörigen diesen Satz nicht hören. Und dass man sich darüber mehr Gedanken macht und dann auch, woher kommt denn dieser Wunsch, Hauptsache gesund, warum sage ich, das eine ist gesund und das andere ist nicht gesund und warum wünsche ich mir das eine und wünsche mir das andere nicht und sage, das ist in unserer Familie nicht erwünscht. Ja, und ich bin immer wieder erschrocken, muss ich sagen, wenn ich, wie gesagt, auf Social Media, aber ich finde es ein toller Spiegel und toller Querschnitt der Gesellschaft, ganz egal, ob es jetzt Profile sind, die irgendwie aufklären, ob das irgendwelche Reportagen sind von Fernsehsendern oder sowas. Und dann mache ich immer gerne in die Kommentarspalte reinklicken, weil dann kann man immer sehen, was es gesellschaftlich geht gerade so ab. Aber da sind ja auch viele Sheriffs und Sheriffinnen, und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern im Gegenteil sehr positiv, die sich dann den Dietmars und Uschis annehmen. Muss man auch leider sagen, oft sind es auch gar keine Dietmars und Uschis, sondern die sind dann auch 20 oder 30 Jahre alt.
Ich wollte gerade sagen, es sind auch so ganz oft, gerade bei solchen Diskussionen, so 19-jährige Tims, die tun, als wären sie schon immer auf dieser Welt und die hätten das Grundrecht auf alles, was wir schon immer so gemacht haben.
Ja, total. Aber es gibt, wie gesagt, dann auch ganz viele sehr kluge und aufgeklärte Menschen, die in einer ganz diplomatischen Art und Weise versuchen, da so ein bisschen mehr diese Social Media Kommentarspalten Diskussion auf ein bisschen höheres Niveau zu bringen und die den sich der Sache dann annehmen und denen das erklären. Beides gucke ich mir einfach gerne an, um zu gucken, okay, was denken diese Menschen, was halten andere wiederum dagegen, versuchen denen das zu erklären. Aber find's, wie gesagt, immer noch oft sehr erschreckend, was dann da so geschrieben wird. Und deswegen dachte ich, dass es gut wäre, auch an dieser Stelle vielleicht mal darüber zu reden, um so dem einen oder der anderen da die Augen zu öffnen. Und ich finde, es ist auch überhaupt nichts, wo man jetzt sagen kann oder wo man sagt, ja gut, das ist deine Meinung, ich habe meine, dann lass mich das sehen, wie ich das will. Oder man sagt, ja mein Gott, man darf jetzt ja gar nichts mehr sagen, jetzt darf ich nicht mal mehr sagen, Hauptsache gesund, sondern dass man vielleicht einmal von seinem Wutschnauben runterkommt und sich überlegt, ja, aber was sagt dieser Satz denn aus? Und sich vielleicht auch vorstellt, wenn man den zu einer Familie sagt, die vielleicht ein Kind mit Behinderung haben.
Ich glaube, da muss man einfach grundsätzlich sagen, ich würde gerne das sagen, was ich möchte, steht über dem, was andere Leute, die das dann sich anhören müssen, empfinden.
Genau, und ich glaube, dass bei ganz vielen Dingen und auch bei diesem Satz genau dieser Punkt fehlte in der Vergangenheit. Also in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahrzehnten. Da hat man dann gesagt, Hauptsache gesund, und wähnt sich dann irgendwie in so einer scheinheiligen Bubble von, also bitte seht diesen, jedes Mal, wenn wir sagen, Hauptsache gesund und dieses Wort gesund, seht es bitte versehen mit einem Sternchen und dann unten mit Verweisquelle von die letzten Jahrzehnte, dass man dann, ja genau, so eine gezeichnete Welt aus so einem Film mit so einem Filter drauf, wo alles irgendwie so ein Strahlen hat, so Hauptsache gesund und makellos und perfekt und alles so, wie man es aus dem Buch irgendwie kennt. Und da mal links und rechts davon und oben und unten und vor allem auch dahinter zu gucken.
Ja, so. Und auch einfach mal ein bisschen mit der Zeit gehen und sich auch mal überlegen, auch ein bisschen zu reflektieren, es haben sich Dinge verändert, man weiß mehr, man ist irgendwie weiter eigentlich hoffentlich, und auch so ein bisschen so Dinge, die man immer gesagt hat, das ist keine Begründung für irgendwas. Also auch wenn diese ganzen Aufschreie immer sind, wenn jetzt Kinderbücher verändert werden, die werden dadurch nicht schlechter. Es ist keine kulturelle Pflicht, dass bei Jim Knopf da komplette Überzeichnungen und sowas irgendwie stattfinden oder dass bei Pippi Langstrumpf gewisse Wörter benutzt werden. Das macht die Geschichte nicht schlechter, wenn man die nicht mehr benutzt. Das ist für ein Kind nicht
wichtig.
Also
da könnte ich mich jedes Mal so drüber aufregen, wie Leute sich darüber aufregen können, wenn dann das N-Wort rückwirkend daraus gestrichen wird und dann sagen, nee, das ist ein zeitgenössisches Werk, das darf nicht verändert werden, wo ich denke, es ändert nichts an der Geschichte, wenn wir einfach keine beleidigenden und diskriminierenden Begriffe benutzen. Ja. Ich kann es nicht verstehen, aber ich glaube, ja, genau. Ich würde mich freuen, wenn irgendjemand, der bis jetzt gesagt hat, nö, ich finde an dem Satz nichts verwerflich und ich weiß nicht, was daran schlimm sein soll, und das wünscht man sich halt, das ist doch legitim, wenn auch nur eine einzige Person vielleicht sich jetzt im Kopf angestupst gefühlt hat und gedacht hat, okay, denke ich jetzt nochmal ein bisschen reflektierter oder ein bisschen differenzierter drüber nach.
Und wie es immer ist, es tut niemandem weh, es nicht mehr zu sagen, aber es tut vielen weh, wenn es weitergesagt wird.
Das finde ich schön. Und ich finde, damit können wir diese Folge für heute beenden. Und da ich so wahnsinnig viele Notizen noch habe, die ich erzählen wollte, nehmen wir vielleicht in den nächsten 3 Tagen noch eine Folge auf. Dann hören wir uns schon ganz bald wieder.
Ja.
Ja. Tschüss.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
Britney! Britney Spears is back in the hospital.
Oh, baby.
Thank you, Britney.
Free Britney now! Free Britney now!
Britney, bitch.
Kopf kahl rasieren, mit Madonna knutschen, Python um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In 4 Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaaten-Kaff bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
Mensch.
Bis dann, love you, bye.
Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao.
Strong Britney.
Yeah, I remember that. Can we...